Ich will heute ein paar Ausführungen zur Energiepolitik machen. Wie alle wissen, ein hochbrisantes Thema, über das man praktisch was in der Zeitung erfährt. Was man da allerdings so erfährt, sind ziemlich widersprüchliche Sachen. Ich will da zum Eingang einfach mal ein bisschen das Szenario zu entwerfen, um das es da geht, diese widersprüchlichen Sachen einfach mal benennen. Da ist erstens klar, dass schon der Preis der Energie ein Politikum ist. Da streiten sich Energiekonzerne mit der Politik um die Berechtigung von Preiserhöhungen. Hessens Wirtschaftsminister droht sogar damit, den Energiekonzernen die Preiserhöhungen zu verbieten. Also offenbar keine Sache, die man einfach Unternehmen, wie es sonst üblich ist, bei uns überlassen will. Für diesen Preis ist ausnahmsweise mal nicht der Markt zuständig, der ansonsten doch immer alles am besten richten soll, sondern da erklärt sich die Politik höchst selbst für zuständig, zu erlauben und zu verbieten, welche Preiserhöhungen sein dürfen und welche nicht. Gleichzeitig, und ein bisschen Widerspruch dazu, kriegt man mit, dass die Politik ein Projekt gestartet hat vor ein paar Jahren in Deutschland und europaweit, das sich Privatisierung und Liberalisierung nennt, wo also gerade dieses Prinzip des Marktes, also das geschätzte Interesse des Kapitals in dieser Sphäre neu zur Geltung kommen soll. Da heißt es, der Staat soll sich raushalten aus der Energieproduktion, er soll das mal den Unternehmen und deren Geschäftstüchtigkeit überlassen. Und dann würde eine ordentliche und vernünftige Energieversorgung und außerdem auch noch billig zustande kommen. Drittens werden dann die Energiekonzerne beschimpft, wenn sich diese Wirkungen nicht einstellen. Viertens allerdings hält man dann wieder sehr viel von ihnen, wenn sie sich anschicken, sich auswärts in anderen Staaten bei anderen Energiemärkten einzukaufen. Da fragt zum Beispiel einmal Weise in der Süddeutschen Zeitung, ob da nicht die Macht der Monopole und das viele Geld, das sie kassieren, doch auch eine gute Sache sei, weil nur so könne E.ON ja überhaupt den spanischen Markt beherrschen und insofern wäre das Geld doch gut angelegt, was E.ON vorher von den deutschen Stromkunden einkassiert hat. Viertens hört man dann gar nicht so sehr marktwirtschaftlich, dass Energie eine sicherheitspolitische Frage ist, eine Frage, in der von der Kanzlerin bis zum Außenminister Politiker unterwegs sind in Russland und anderswo, um die deutsche Energiezufuhr zu sichern. Da erfährt man von einer drohenden Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen, gerade nachdem ein Vertrag mit Russland geschlossen worden ist. Und sogar die G7, die hohen Herren über die Weltwirtschaft, befassen sich mit diesem Thema. Und in militärstrategischen Planungen ist das Thema inzwischen zum Rang einer sicherheitspolitischen Frage erhoben worden, um das sich das Militär zu kümmern hat. So existenziell wird einerseits, also existenziell für die Nation, wird einerseits die Energiefrage verhandelt. Gleichzeitig und ein wenig im Widerspruch dazu darf sich der kleine Mann dieses ganze Unternehmen vorstellen als eine einzige Veranstaltung dafür, dass er es warm hat und das Licht brennt bei ihm. Beispielhaft hat diesen Gedanken die Bild-Zeitung neulich in einem Artikel über ein Projekt, was deutsche Konzerne mit russischen zusammen in Sibirien Unternehmen zu Papier gebracht. Da schreibt die Bild-Zeitung über ihren Artikel, sie frieren, also damit sind die deutschen Ingenieure gemeint, sie frieren, damit wir es warm haben. Das ist also die populäre Übersetzung dessen, warum deutsche Energiekonzerne auswärts unterwegs sind. Sie sind es deswegen, damit der Deutsche immer genug zum Heizen hat und ihm das Licht nicht ausgeht, wenn er es irgendwie braucht. Also, einerseits ist offenbar Energiepolitik, so wird jedenfalls behauptet, dafür da, um den Bedarf im Lande zu sichern. Zweitens ist Energiepolitik Standortpolitik. Drittens ist sie Europapolitik. Viertens auch noch Außen- und Sicherheitspolitik. Das alles kriegt man so nebeneinander mitgeteilt. Und wie diese verschiedenen Seiten dieser Abteilung Politik zusammenpassen, erfährt man darüber nicht, wie eigentlich die staatlichen Interessen und Berechnungen mit Energie zusammengehen, mit den Geschäftskalkulationen der Unternehmen, die da tätig sind, warum sich da wo was beißt. Davon erfährt man in der Zeitung eigentlich sehr wenig, beziehungsweise wenn, dann immer nur national interessiert ist. Und deswegen soll es hier einmal darum gehen, diese verschiedenen Gesichtspunkte auseinanderzuklamüsern und mal zu erläutern, was eigentlich der Sinn und Zweck staatlicher Energieversorgung und Energiepolitik eigentlich ist, vom Hinstellen von Strommasten und Gasleitungen bis hin zum Kanzlerinnenbesuch bei Putin. Und weil das, wie die bürgerliche Wissenschaft sagen würde, ein so hochkomplexes Thema ist, haben wir uns entschieden, dieses Thema auf zwei Veranstaltungen zu verteilen. Ich werde also heute einige Ausführungen machen über die grundsätzlichen Ziele der Energiepolitik, das grundsätzliche Staatsprogramm, das dem zugrunde liegt, und zweitens über die Privatisierung, die in Deutschland als Teil der europäischen Politik bislang unter welchen Gesichtspunkten stattgefunden hat und darüber, was die Politik eigentlich mit dieser Privatisierung will. Und ab dem nächsten Termin, das ist am 13.07., soll es dann darum gehen, in welcher Weise sich die EU um Energiepolitik als gemeinsames Projekt kümmert und was eigentlich die außen- und sicherheitspolitischen Interessen sind, die sich aus dem Interesse des Staates ergeben, Energiezufuhr aus anderen Staaten sicherzustellen. Also so viel zum allgemeinen Gegenstand, mit dem sich diese offenbar sehr existenzielle wirtschaftliche, wirtschaftspolitische, standortspolitische und sicherheitspolitische Frage befasst. Und die erste Frage, mit der ich mich in meinem ersten Punkt befassen will, ist eben die, warum genießt eigentlich Energie in der kapitalistischen Volkswirtschaft eine so herausragende Rolle? Und was ist eigentlich das Problem, was ist eigentlich das Anliegen, das der Staat verfolgt, wenn er an dieser Stelle sehr grundsätzlich sagt, hier findet einmal nicht die Wirtschaft in der Wirtschaft statt, sondern hier macht sich der Staat es zu seiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass überall und jederzeit dieser Stoff verfügbar ist. Die Grundlage, die technische Grundlage für das staatliche Programm ist erstmal sehr banal. Ohne Energie geht nichts. Autofahren, produzieren, konsumieren, Krankenhäuser betreiben, Zeitungen drucken, Staat machen, sogar antiimperialistische Bildungsveranstaltungen sind ohne Energie nicht zu haben. Das ist der Grund, warum das Ding Grundstoff heißt, eben aus diesem banalen technischen Grund. Es wird überall und jederzeit gebraucht. Und dieser Gebrauch ist ständig und immer vorhanden, auch nicht zu unterbrechen. Übrigens, wenn er mal unterbrochen wird, wie man das neulich kurz im Münsterland studieren durfte oder wie das neulich vor ein paar Jahren in New York passierte, dann kriegt man sofort mit, da brechen eigentlich die sämtlichen gesellschaftlichen und produktiven, aber nicht nur die Funktionen zusammen.
Es gibt Leute.
Ja, dann muss man das lauter stellen. Das ist erstmal der banale Ausgangspunkt für die ganze Angelegenheit. Und insofern könnte man sagen, wenn die Angelegenheit so banal ist, dass jeder für alles, was er tut, Energie braucht, dann ist die Lösung des damit entstehenden Frage ebenso banal, dann muss eben dafür gesorgt werden, dass dieser Grundstoff immer und überall zur Verfügung steht, in der Form und in der Quantität, wie sie eben gebraucht wird. Dass die Sache so einfach bei uns nicht ist, das hat einen ganz schlichten Grund, aber einen sehr grundsätzlichen Grund. Das liegt daran, dass Energie wie alle anderen Produkte in dieser Gesellschaft einen Preis hat. Dass alle, die Energie brauchen, gebrauchen, verbrauchen, sie bezahlen müssen. Und das heißt eben, dass diejenigen, die dieses nützliche Gut produzieren, mit der Produktion dieses Guts Gewinn machen. Wegen Bedarf kommt im Kapitalismus überhaupt kein einziges Gut auf die Welt. Und das gilt erstmal ganz prinzipiell auch für Energie. Produkte kommen hierzulande nur auf die Welt, wenn sich mit ihnen verdienen lässt. Und das ist schon der erste Einwand gegen die Vorstellung, Energieproduktion sei sowas wie Dienstleistung für Versorgung. Das können die Stromkunden schon an ihrer Rechnung studieren, dass das nicht der vorherrschende Gesichtspunkt sein kann, weil sie werden ja gerade mit ihrem Bedarf an Strom und Licht gezwungen, mit ihrem eigenen Verbrauch zu kalkulieren, wegen des Preises, der ihnen dafür in Rechnung gestellt wird. Und deswegen, das ist eigentlich mein Beweiszweck im folgenden ersten Teil, ist Energieversorgung im Kapitalismus tatsächlich ein Problem. Dieser Preis spielt nämlich im kapitalistischen Wirtschaftsleben eine besondere Rolle, eine andere Rolle als andere Preise in diesem Wirtschaftssystem. Der Preis, wenn Energie überall und ständig und jederzeit und fortdauernd gebraucht wird, dann heißt das für seinen Preis, dass dieser Preis ständig und immerzu in sämtliche gesellschaftlichen Rechnungen und privaten Rechnungen eingeht. Er ist Bestandteil jedes privaten Haushalts, er ist Bestandteil jeder kapitalistischen Kostenkalkulation, er ist Bestandteil der staatlichen Haushaltsrechnung. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die immerzu betroffen sind, dadurch, dass dieser Preis entweder so oder anders ausfällt. An diesem Preis kann keiner so recht sparen. Und das gilt auch und gerade für Unternehmen, die eben gerade in der Kontinuität und der Dauerhaftigkeit ihrer Produktion, ihres Umschlags, ein wesentliches Mittel für ihre Produktion haben. Was heißt das für das kapitalistische Wirtschaftsleben? Erstens, auch ganz banal, für Energie geht ständig ein bedeutender Teil der gesellschaftlichen Kaufkraft drauf. Der Kaufkraft von Privaten, der Kaufkraft von Unternehmen, der Kaufkraft der staatlichen Haushalte. Zweitens bestimmt der Preis für Energie in erheblichem Umfang die Kostenrechnung der Unternehmen, und zwar aller Unternehmen der gesamten Wirtschaft. Er ist nicht bloß ein Kostenfaktor für diesen oder einen oder anderen Unternehmer, sondern für alle Unternehmen, also für die nationale Volkswirtschaft insgesamt. Und das heißt, er bestimmt das mit, was Marx mal die nationale Profitrate genannt hat und was oberflächlich betrachtet der bürgerliche Staat Wachstum nennt, das Verhältnis dessen, was die Produktion im Lande an Geld kostet, und das Verhältnis, das Ergebnis, was bei dieser Produktion an Überschuss rauskommt. Energiepreise beeinflussen das Wachstum, und dass sie das tun, das kann man schlicht an der Tatsache erkennen, dass sich so Gremien wie die G7 oder G8 sich hinstellen und sagen, sie sehen Gefahren für die Weltwirtschaft, wenn der Ölpreis zum Beispiel weiter steigt. Was für Energie draufgeht, kann nicht mehr anderswo als Gewinn investiert werden, kann nicht mehr anderswo für anderen Konsum ausgegeben werden. Und diese Funktion, diese Schranke, dieses Mittel einerseits, diese Schranke andererseits, die der Energiepreis für die Wirtschaft hat, das ist der Grund, warum sich der Staat der Energieversorgung in seinem Laden annimmt. Es ist nämlich, auch das ist eigentlich eine Banalität, nur bei der Energie wird sie plötzlich in gewisser Weise jedem sichtbar. Der Energiepreis steht tatsächlich einer allseitigen Versorgung mit Energie im Weg. Da kann man einerseits sagen, das ist beim Preis immer so. Das macht überhaupt das Verhältnis eines Preises zum Nutzen der Sache, dass da einen Preis hat, aus. Der Preis eines Produkts schließt erstmal jeden von der Nutzung des Gegenstandes aus, der ihn haben will, und stellt die Nutzung unter die Bedingung, dass man eben das Geld hinlegen muss, was es kostet. Und das heißt, derjenige, der es verkauft, muss sich daran bereichern können, sonst stellt er das Ding gar nicht erst her. Und das weiß ja auch jeder, wenn diese Rechnung für den Produzenten nicht aufgeht, dann werden die schönsten Gebrauchswerte entweder gar nicht erst produziert oder weggeworfen. Diese ansonsten allgemeingültige Gleichung im Kapitalismus, wo keine Zahlungsfähigkeit, da keine Versorgung, die gilt bei Energie tatsächlich einmal nicht. Die gilt bei Energie deswegen nicht, weil der Staat, der politische Hüter dieses freien Wirtschaftssystems, sich auf den Standpunkt stellt, dass er sie nicht gelten lassen will. Da sagt in diesem speziellen Fall allen Ernstes mal die politische Gewalt, die Versorgung meiner Gesellschaft mit Energie ist mir zu wichtig, dass ich sie am Preis des Produkts, am Interesse des Kapitals, am Verdienen mit Geld scheitern lasse. Der kriegt dann glatt mit. Warum, werde ich im Folgenden ausführen. Das würde er dies tun, manche Ecken seiner Gesellschaft vielleicht gar nicht überhaupt irgendeiner Versorgung teilhaftig werden würden, andere so viel dafür zahlen müssten, dass sich deren private oder kapitalistische Rechnung nicht mehr aufgehen würde. Hier entdeckt der Staat glatt mal das Ausschließende am Preis, allerdings nicht deswegen, weil er darüber zum Kritiker von Preisen und Gewinnmachen geworden wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil er eben auf dem Standpunkt steht, dass seine Wirtschaft wachsen soll, dass Energie ein Mittel für die private Bereicherung zum Zwecke der Steigerung des allgemeinen nationalen Wachstums sein soll. Deswegen sagt er, dass in diesem speziellen Fall Energie, Preis, kein Grund für Nichtversorgung sein soll. Wohlgemerkt. Das zweite Argument dagegen, dass es sich hier um eine Dienstleistung für Versorgung handeln würde. Der Staat stellt sich nicht einfach auf den Standpunkt, jeder soll die Menge Transport, Energie, Heizung, Licht und so weiter bekommen, die er braucht. Da hätte der Staat im Übrigen viel zu tun. Und zum Zweiten, wenn das schon sein Standpunkt wäre, könnte man sich ja fragen, warum ihm das nicht bei anderen Gebrauchsgütern auch einfällt. Die Leute ja sicher auch öfter brauchen würden, ohne dass der Staat sich daran stoßen würde, dass sie sie nicht bekommen. Ganz im Gegenteil, der Trend, wie man so schön sagt, in unserer Gesellschaft im Moment ist ja eigentlich eher der, dass der Staat sagt, Löhne runter, Einkommen kürzen und nicht, wir müssen uns darum kümmern, dass Leute immer alles kriegen, was sie zum Leben brauchen. Das tut er auch bei der Energie nicht. Die Versorgung des Normalbürgers kommt in der staatlichen Energiepolitik durchaus vor. Wie, werde ich im Folgenden erläutern. Aber sie ist nicht der Zweck der Veranstaltung. Und deutsche Ingenieure sind auch nicht deswegen in Russland, damit deutsche Kollegen nicht frieren. Wenn der Staat beschließt, sich um die nationale Energieversorgung zu kümmern, dann hat er eben die Gesichtspunkte im Auge, die ich eben aufgezählt habe. Wie wirkt sich der Energiepreis auf die Kaufkraft aus? Wie wirkt er sich aufs Wachstum des Kapitals aus? Wie wirkt er sich auch auf die Außenhandelsbilanz aus, wenn man die Energie von auswärts importieren muss? Diese Fragen hat er im Auge, also die Wirkung des Energiepreises auf die Verwendung der Energie durch die Kapitalisten im Zwecke der Steigerung des Geldertrages der gesamten Wirtschaft. So, das ist erstmal der Grund, und der Zweck, dessen wegen sich der Staat um Energieversorgung überhaupt kümmert. Im Folgenden soll es jetzt umgehen, speziell am Thema Strom und Gas, weil das ja so die Gegenstände sind, die im Moment die brisanten Themen der deutschen Innen- und Außenpolitik sind, wie eigentlich jetzt dieser Standpunkt von Staatswegen praktisch umgesetzt wird. Erstens folgt ja aus dem, was ich gesagt habe, eins sonnenklar: Der Staat überlässt die Bereitstellung von Energie nicht einfach den Geschäftssinn von Kapitalisten, aber nicht nur das, er dreht das Verhältnis von politischer Gewalt und kapitalistischen Wirtschaften hier sogar ein bisschen um. Hier gilt einmal nicht, Kapitalisten entscheiden frei darüber, wo sie sich anlegen, welche Produktpalette sie produzieren, über ihre Ein- und Verkaufsstrategien, über die Lohnhöhen und so weiter. Und der Staat gibt diesem Tun rechtliche Bahnen, passt darauf auf, fördert es und regelt dessen Verlauf. Sondern hier erteilt der Staat sinnigerweise dem Kapital einen Auftrag. Und diesen Auftrag hat er, wie sich das gehört, in einem Rechtsstaat auch in einem Gesetz niedergelegt. Das Ding nennt sich Energiewirtschaftsgesetz und ist interessanterweise in seiner ursprünglichen Fassung von 1935. Wesentliche Teile davon hat der Nachfolgestaat des Faschismus offenbar problemlos übernehmen können. Also werden da auch ähnliche Gesichtspunkte in beiden Fällen vorgelegen haben. In diesem Energiewirtschaftsgesetz steht in § 1, wie sich das auch wieder gehört, Zweck des Gesetzes. Und als Zweck des Gesetzes wird formuliert eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit. Also sichere, preisgünstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit. Und was damit gemeint ist, wird dann in den § 3 und 4 erläutert. In § 3 wird nämlich unter dem Thema Genehmigung der Energieversorgung gesagt, die Aufnahme der Energieversorgung anderer bedarf der Genehmigung durch die Behörde. Und in § 4 wird definiert, welche Unternehmen es sind, die überhaupt in den Genuss einer solchen Genehmigung kommen können, nämlich solche, die zu einem Betrieb ihres Versorgungsnetzes verpflichtet sind, der eine Versorgung entsprechend den Zielen des § 1 sicherstellt. Also der Staat gibt Energieunternehmen den Auftrag, für Energieversorgung zu sorgen und sagt ihnen auch gleich, das ist eine Pflicht, das ist nicht einfach ein Geschäft, sondern es ist ein Dienst, den diese Unternehmen an der Allgemeinheit zu erbringen haben. Und er macht ein ganzes großes Regelwerk und ein kompliziertes Beaufsichtigungswesen, das sicherstellen soll, dass sich dieses gewünschte Ergebnis auch einstellt. Ich will das mal deswegen zunächst mal was über die Gesichtspunkte sagen, auf die Unternehmen hier verpflichtet werden. Die Gesichtspunkte sicher und preisgünstig. Was ist mit sicher gemeint? Was ist mit preisgünstig gemeint? Die Umweltverträglichkeit hebe ich mir noch ein bisschen auf. Die ist sehr viel später dazugekommen und ist selbst schon als energiepolitisches Ziel eine Reaktion von da auf 50 Jahre deutscher Energiepolitik. Sicher. Was soll das heißen? Sicher heißt, Energie soll in der jeweils benötigten Form und Menge flächendeckend in der ganzen Nation und verlässlich jederzeit verfügbar sein. Das ist ein ziemlich hoher und weitreichender Anspruch, gerade wenn man sich die speziellen Energiearten betrachtet, um die es da geht. Stromproduktion auf der einen Seite, Gasversorgung auf der anderen. Flächendeckend und verlässlich, das heißt ja, in jedem Teil des Landes, wie viel oder wenig da sonst auch an Geschäft läuft, unabhängig von Schwankungen der Zufuhr und der Nachfrage, ausreichend für absehbare Bedarfsspitzen, da darf niemals Knappheit eintreten, gegen alle erdenklichen technischen Störungen und Zwischenfälle abgesichert durch entsprechend aufwendige Erzeugungs- und Transportsysteme, vorausschauende Vorratshaltung. Diese ganzen Gesichtspunkte fließen ein in den Gedanken, das Zeug soll es wirklich immerzu und jederzeit und unter allen ökonomischen und Witterungs- und sonstigen Bedingungen da sein. Um diese Sorte flächendeckender Energieversorgung kümmert sich der Staat, weil er sich da auf den Standpunkt der Erschließung seines Landes für kapitalistische Bewirtschaftung stellt. Erschließung, damit meine ich, überall im Land, auch in den letzten Ecken, in jeder Gegend soll Kapitalismus herrschen, überall soll sich Kapital anlegen können. Und deswegen darf die politische Gewalt die Herstellung der Bedingungen solcher Kapitalanlage gerade nicht diesem Geschäftssinn überlassen. Der Staat kennt eben auf seine Weise seine kapitalistischen Lieblingsbürger ganz gut. Er weiß genau, das sind keine Erschließer. Die gehen nicht irgendwo hin und sagen, oh prima, hier ist noch nichts, hier stelle ich mal eine Fabrik hin, mal sehen, was läuft. Die wollen Geld verdienen, und damit sie Geld verdienen können, muss es schon was zum Geldverdienen geben. Und wenn in einer Gegend noch keine Gelegenheit zum Geschäfte machen ist, dann sind die Letzten, die sich quasi als Vorreiter dran machen, für andere das Bett zu machen, in das die sich dann Geschäfte machen, reinlegen können. Da würden für sie ja bloß Kosten anfallen, und ob und wann sich die sich lohnen, das steht in den Sternen. Deswegen muss da schon die politische Gewalt kommen und sich dafür zuständig erklären, dass erstmal Straßen, Überlandleitungen und so weiter hinkommen, also die Kosten auf seine Kappe, also in seinen Staatshaushalt einstellen, um dem Kapital diese Anlagebedingungen hinzustellen, damit die gnädigen Herren, die sich da privat bereichern wollen und sollen, es für günstig befinden, möglicherweise, gar nicht notwendigerweise, dass es sich dann auch für sie lohnt. Übrigens das beste und neueste Beispiel für ein solches Projekt ist ja der Aufbau Ost, über den heutzutage so beredt Klage geführt wird. Da hat ja der deutsche Staat genau das gemacht. Er hat gesagt, wir schaffen mit der Hinstellung von dem, was bürgerlich Infrastruktur heißt, die Bedingungen dafür, dass Kapitalisten dort Geschäfte machen können. Die haben es in ihrer Mehrheit dieses Angebot ausgeschlagen. Aber das liegt nun wirklich nicht daran, dass die politische Gewalt da irgendwas verkehrt gemacht hätte. Auf diese Weise sorgt der Staat für die Unterwerfung seines Hoheitsgebiets unter das Regime der kapitalistischen Konkurrenz. Und dabei und deswegen vergisst er eben auch nicht die normalen Leute, die irgendwo auf dem flachen Land leben. Die sind nämlich von diesem Standpunkt aus betrachtet genauso Ressource wie die anderen Bedingungen, die auf dem Territorium vorfindbar sind. Und als eine solche Ressource, als potenzielle Arbeitskraft, sollen sie eben auch leben können, sollen hin und zurück zur Arbeit fahren können und so weiter, damit das Kapital auch diese Ressource bei seiner Prospektion von neuen Gegenden vorfindet. Preisgünstig. Ja, das ist so ein eigentümliches Wort. Was ist schon preisgünstig? Erstens mal macht der Staat ja schon deutlich, wenn er sagt, er ist für eine preisgünstige Energieversorgung, dass für eine solche flächendeckende Ausstattung seines Territoriums mit Gasversorgungsrohren und Stromleitungen ein ziemlicher finanzieller Aufwand nötig ist. Und zwar ein Aufwand, von dem er selbst das Urteil hat, den würde das Kapital auf eigene Kosten von sich aus erstmal nie und nimmer machen. Also mache ich das für die und belaste dann die gesamte Gesellschaft mit den Kosten, die dafür anfallen. Die Kosten bestehen einerseits in einem Riesenaufwand an behördlichen Vorschriften, die dafür sorgen, dass die Dinger überhaupt hinkommen und zweitens richtig betrieben werden. Also den Einsatz von viel hoheitlicher Gewalt und einem ganzen bürokratischen Apparat. Und zweitens kosten eben die Anlagen und deren dauerhafter sicherer Betrieb ja auch ziemlich viel Geld. Als Kapitalanlage, so jedenfalls das Urteil der politischen Gewalt, ist es keineswegs sicher, dass sich diese Sachen lohnen. Und weil das so ist, steht die Anforderung preisgünstig der Sache nach im ausdrücklichen Widerspruch zu der ersten Anforderung sicher. Wie gesagt, dieser Widerspruch ergibt sich nur daraus, dass das ganze Ding im und für den Kapitalismus betrieben werden soll. Nur deswegen gibt es das aparte staatliche Problem, dass das Ding einerseits teuer ist, andererseits da sein soll, drittens die Wirtschaft insgesamt nicht zu viel kosten darf. Der Staat formuliert mit dem Anspruch preisgünstig eine Anforderung an den Energiepreis, die der Nutzer zahlt, die verschiedenen Sorten Nutzer halt, Kapitalisten, Privatleute, er selber, die an diesen Preis die Anforderung stellt, dieser Preis soll dem nationalen Wachstum nicht schaden, soll die Kapitalanlage, die profitable Verwendung von Kapital nicht behindern, sondern ihn nützen. Dass Energie kostet, ist klar. Wie viel sie die verschiedenen Sorten Nutzer kosten soll und darf, das überlässt der Staat deswegen schon wieder nicht im Geschäftssinn von Unternehmen, sondern macht das zu seiner eigenen Aufgabe. Da kennt er eben auch seine Unternehmer sehr gut. Die würden am liebsten den unabweisbaren Bedarf ihrer Kunden dafür nutzen, um möglichst viel von dem Zeug zu kassieren, wie sie es sonst ja halt auch überall so machen. Und gerade deswegen überlässt er ihnen nicht die Preisfindung, wie es so schön heißt, auf diesem Markt nicht. Die Anforderung preisgünstig formuliert allen Ernstes für den Energiepreis eine Anforderung, die man eigentlich sonst eher aus der volkswirtschaftlichen Ideologie kennt. Einerseits soll natürlich der Energieproduzent, sobald es ein privates Unternehmen ist, schon an seine Rückflüsse und Gewinne kommen. Die braucht er ja, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, Energie bereitzustellen, zu investieren und so weiter und so fort. Und gleichzeitig soll der Käufer im Energiepreis einen Kostenfaktor haben, mit dem er so kalkulieren kann, dass seine jeweiligen Rechnungen mit Kosten und Ertrag positiv aufgehen. Sogar der Konsument soll sich die Energiepreise jedenfalls so weit leisten können, wie er damit nicht allzu sehr in seiner Arbeits- und Lebensfähigkeit beschränkt wird. Der Preis soll Käufer und Verkäufer funktional zusammenbringen. Das ist allen Ernstes die Vorstellung vom Preis, die in der Anforderung preisgünstig aufgemacht ist. Und die spricht eigentlich nur eine Konsequenz an, nämlich die, dass alles, was an Kosten für die nationale Energieproduktion anfällt, was diesem Kriterium nicht entspricht, dann eben über den staatlichen Haushalt finanziert werden muss, weil die Kosten entfallen ja nicht, die sind ja dadurch nicht weg, sondern die fallen dann eben anderswo an, als im Geschäftsverkehr zwischen Käufern und Verkäufern. In der Kapitalrechnung kommt der Gesichtspunkt, mein Preis soll für meine Kunden nützlich sein, schlicht und einfach nicht vor. Deswegen macht der Staat es zu seinem Programmpunkt zu sagen, in diesem Fall soll die Nützlichkeit des Preises für Käufer wie Verkäufer gewährleistet sein und darüber kümmert er sich hochherrschaftlich mit einem ganzen Betreuungswerk. Ihm ist eben vollkommen klar, wenn er die Bereitstellung dieses Produkts dem Kapital überlässt, wird es entweder so teuer, dass die Wirtschaft darunter leidet, oder es Versorgung kommt gar nicht erst zustande. Ich ziehe mal ein erstes Fazit aus diesem ersten Punkt. Eigentlich ist die Sache ganz schlicht und gar nichts Energiespezifisches. Die Ökonomie des Kapitals ist mit so einem banalen Anliegen wie sicherer Versorgung schlicht und einfach unvereinbar. das ist auch bei jedem Gut so und hat überhaupt mit dem speziellen Gut gar nichts zu tun. Der Staat nimmt diesen Sachverhalt im Energiesektor tatsächlich glatt mal zur Kenntnis, allerdings in einer sehr kapitalismusspezifischen Form, nämlich so, dass die Ökonomie des Kapitals mit einer national wachstumsdienlichen Energieversorgung im Widerstreit liegt. Und aus dieser Diagnose zieht er den Schluss, dann macht er eben beides mit staatlicher Politik und hoheitlicher Regelung vereinbar. Und damit gibt der Staat in seiner Energiepolitik der Ökonomie des Kapitals einerseits total recht. Das nationale Wachstum, die Vermehrung privaten Reichtums im Lande sollen ja vorankommen. Und dafür müssen sichere und preisgünstige Energieversorgungsunternehmen und Quellen her. Andererseits, soweit es das Geschäft mit der Energie betrifft, gibt er dieser Logik des Kapitals eben nicht recht. Er erklärt es eben zu seiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das beides zusammenpasst. Mit Geld, so der schlichte Standpunkt der politischen Gewalt, lässt sich dieser Widerspruch heilen, und das stimmt ja auch. Heilen nicht in dem Sinne, dass er damit aus der Welt wäre, aber heilen eben so, dass er im nationalen Wachstumsinteresse gängig gemacht wird. Für die Beschaffung des Geldes, die für die Energieversorgung nötig ist, muss dann eben der Staat sorgen. Und er muss sich auch darum kümmern, darum, wofür es ausgegeben wird. Und mit beiden Programmen, sowohl dem Programm der Geldbeschaffung als auch dem Programm der Definition der energiepolitischen Ziele, für das es dann ausgegeben wird, macht er sich dann national energiepolitisch zu schaffen. Er macht aus der nationalen Energieversorgung einen staatlichen Haushaltsposten. Und er kümmert sich darum, und wie das geht, soll jetzt im Folgenden erläutert werden, wie dieses Geld und von wem und wofür ausgegeben wird. Historisch gesehen war der Ausgangspunkt der Energieversorgung in aller Regel so geschaffen, dass das Ganze im Wesentlichen direkt in staatlicher Regie oder in halbstaatlicher Regie unter staatlicher Aufsicht stattgefunden hat. Kommunen haben sich der örtlichen Energieversorgung angenommen, entweder gleich als Stadtwerke oder als quasi private Unternehmen, die dann aber durch den Staatshaushalt alimentiert wurden oder ihrerseits ihre Überschüsse an den Staatshaushalt abzuliefern hatten, wenn sie denn welche machten. Und die Preise, die es damals noch für Strom und Gas gab, das waren eigentlich im ökonomischen Sinne gar keine Preise, sondern eher Gebühren. Eine von Kostpreis und Profit relativ unabhängige Abgabe, wo der Staat dann auch nach verschiedenen Sorten von Nutzern, privaten und geschäftlichen, gestaffelt hat und damit dafür gesorgt hat, dass die richtigen Leute von seinem Standpunkt aus auch nicht zu viel für das kostbare Gut zahlen müssten. Das ist die eine Seite gewesen. Die andere Seite ist die, habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass der Staat sich mit ziemlich großen nationalen Projekten um die Bereitstellung der nationalen Voraussetzungen für diese örtliche Versorgung gekümmert hat. Er hat Überlandleitungen und Umspannwerke und Rohrsysteme gebaut oder bauen lassen, Stauwerke, Staudämme aufgerichtet und so weiter und so fort. Und er hat vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Abteilungen der nationalen Energieversorgung mit sehr viel Staatskredit und sehr viel Geld vorangetrieben. Am Anfang war das die nationale Kohleproduktion in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten in der Montanunion. Und das war zweitens, wie alle wissen, das Atomprogramm in Deutschland, mit dem im großen Stil und mit sehr viel Staatsknete eine Atomenergieversorgung der Nation aufgebaut worden ist. Zuerst übrigens interessanterweise sogar gegen den Widerstand der damals schon tätigen Energiekonzerne, die gesagt haben, das wäre alles viel zu teuer und überhaupt nicht zukunftsträchtig. und die erst mit viel Geld und staatlicher Unterstützung davon überzeugt werden konnten, dass sie mit diesem Standpunkt nicht richtig liegen. Sie haben sich dann natürlich überzeugen lassen, weil irgendwann hat sich, nachdem der Staat genug Geld reingesteckt hat, natürlich für sie dann auch wieder gelohnt. Das hat also alles schon immer ziemlich viel gekostet. Eben Steuergelder, die von der gesamten Gesellschaft einkassiert und umverteilt wurden, beziehungsweise Staatsverschuldung in dem Maße, wie die Politik sie für diesen Sektor für nötig befunden hat. Insofern war natürlich preisgünstig, auch schon zu Zeiten, wo die nationale Energieversorgung noch weitgehend in staatlicher Regie stattfand, eine sehr relative staatliche Definition. Was er sich eine nationale Energieversorgung kosten lassen will, hat er von vornherein sehr grundsätzlich getrennt von der Frage, was er sie die jeweiligen Verbraucher kosten lassen will, und hat dann zugeschaut, dass er sich so viel wie möglich von den jeweiligen Verbraucherarten zurückgeholt hat. So löst der Staat sein apartes Problem, dass Energieproduktion, wenn sie sich für Energiekonzerne lohnen soll, für die Energienutzer teuer kommt, indem er eben die Kosten, die dabei anfallen, auf seine Kappe nimmt und die ganze Gesellschaft, sei es über Verschuldung oder sei es über Steuern, dafür haftbar macht, dass genug Energie für Kapitalwachstum immer und überall verfügbar ist. Das war so im Prinzip die Lage bis ungefähr vor 10 Jahren oder noch ein paar Jahre davor. Anfang der 90er sind die europäischen Staaten und auch Deutschland auf die großartige Idee gekommen, jetzt könnte man doch diesen ganzen Sektor mal privatisieren. Und um dieses Privatisierungsprogramm, dessen Ziele und Zwecke, soll es jetzt im zweiten Teil meiner Ausführung gehen. Was hatten eigentlich die Staaten an der von ihnen selbst hingestellten Energieversorgung, was hatten sie daran eigentlich zu kritisieren? Warum sind sie überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr in Staatsregie? Da lassen wir die großen Konzerne als Veranstalter dieses Projekts zum Zuge kommen. Erstens haben sie festgestellt, dass diese Projekte zu einer zunehmenden Belastung ihrer Haushalte geworden sind. Und zweitens haben sie sich auf der Grundlage auf den Standpunkt gestellt, dass es doch für eine effektive Bewirtschaftung des nationalen Energiebedarfs ineffektiv sei, wenn das immer von Staatswegen gemacht würde und man da nicht kapitalistischen Geschäftssinn zum Zuge kommen ließe. Sie haben eigentlich ganz schlicht so gedacht, zunächst mal, wenn man diese ganze Sphäre in die Hände des Kapitals legt, wird man erstens von Staatswegen den Haushaltsposten los, das ist quasi der negativ betrachtete Gewinn, und hat zweitens, und das war von Anfang an die damit verbundene Berechnung, hat eine neue Wachstumsbranche im Land, weil da fließt so viel Geld rein in diese Sphäre, da lässt sich also so viel verdienen, dass das doch nur gut und nicht schlecht sein kann, wenn dieser Posten statt dauernd Abzug vom nationalen Reichtum zu sein, in Form von Haushaltsmitteln, ein Beitrag zu ihm darstellen könnte, indem Unternehmen sich seiner annehmen. Die Ideologie dazu kennt jeder: privatwirtschaftlich soll alles besser und billiger funktionieren, eben billiger, erstmal hauptsächlich für den Staat, der damit Haushaltskosten sparen kann, und lohnend für private Investoren, die dann aus ihren Erträgen sogar Steuern zahlen. Und diese Berechnung, das muss man erstmal sagen, hat durchaus eine praktische politökonomische Grundlage. Wenn alles Nötige hingestellt ist, wenn es die Atomreaktoren, die Stromnetze und so weiter und so fort alles gibt, wenn der Staat das erstmal alles finanziert hat, was das Kapital von sich aus erstmal nie gemacht hätte, dann lässt sich das Zeug tatsächlich in die Hände privater Investoren übergeben. Dann ist quasi der notwendige volkswirtschaftliche Vorschuss erst einmal, man muss betonen, erst einmal geleistet, auf dessen Grundlage die Unternehmen dann loswirtschaften können. Der Weiterbetrieb, so der Gedanke, kann durchaus profitbringend von privaten Unternehmern übernommen werden. Und dass das übrigens geht, kann man seither studieren an den Bilanzen der Unternehmen, die diese Projekte, die diese Energieversorgung der Nationalen übernommen haben. Auf der anderen Seite gab es natürlich Interessenten an dieser nationalen Energieversorgung, Unternehmen, die schon in der Energiebranche engagiert sind, die fanden die Idee gar nicht schlecht, sondern im Gegenteil höchst gewinnversprechend, fertig hingestellte Produktionsmittel zu übernehmen und dazu auch noch einen fertig eingerichteten Markt, eben den bisherigen Kundenstamm der bisherigen Energieversorgungsunternehmen. Und dieser Markt, in Anführungsstrichen, ist gerade wegen seiner monopolistischen Struktur äußerst attraktiv. Die Gebietsmonopole, die die alten Energieversorgungsunternehmen gehabt haben, die ihnen zugewiesen waren von Staats wegen, die haben die Energiekonzerne zunächst einmal schlicht und einfach übernommen und haben damit quasi automatisch mit dem Einkauf in die Energieversorgung gleich einen ganzen Kundenstamm mitgekauft, den man jetzt quasi zur automatischen Geldquelle machen konnte. Und auch das haben sie eben auch getan und haben die staatlichen Gebühren, die bisher kassiert worden sind, in Strom, kapitalistisch durchkalkulierte Strom- und Gaspreise überführt. Und das haben die Kunden dieser Energiekonzerne ja auch relativ schnell zu spüren bekommen. Man merkt schon, dass sich da ein kleiner Konflikt anbahnt. Denn genau das, was kapitalistisch rechnende Investoren und Firmenkäufer so attraktiv finden an dieser Sphäre, es gibt quasi einen fertig eingerichteten Markt, man kauft die Kunden gleich mit, die kommen einem sowieso nicht aus. Das ist genau, also quasi eine sichere Gewinnquelle. Das steht ja gerade im Widerspruch zu dem staatlichen Interesse, der ja nach wie vor flächendeckende und preisgünstige Versorgung will. Und der diese Ziele keineswegs deswegen einfach aufgibt, weil er jetzt sagt, das sollen private Unternehmen machen. Ganz im Gegenteil, er stellt an Sie die Anforderung, Sie hätten jetzt genau diese beiden Gesichtspunkte in Ihrer Konzernpolitik zu erledigen. Der Widerspruch, den ich im ersten Teil erläutert habe, zwischen dem staatlichen Interesse an sicherer und preisgünstiger Energieversorgung fürs nationale Wachstum einerseits und dem Energiepreis, der sich für die Gewinnrechnung von Kapitalisten lohnen soll. Dieser Widerspruch ist ja nicht dadurch weg, dass der Staat jetzt einfach freihändig beschließt, ach, lassen wir das doch jetzt von Unternehmen machen, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Er kriegt eben eine neue Fassung. Er wird zum praktischen Konflikt zwischen der staatlichen Aufsicht über diese Sphäre auf der einen Seite und der tatsächlichen Geschäftspolitik, die die Unternehmen mit dieser Sphäre machen. Und wie dieser Konflikt verläuft, das kann man ja gerade an den Meldungen des letzten Jahres vor allen Dingen studieren, wo eben Wirtschaftsminister und Kartellämter sich einmischen und Front machen gegen die Preiserhöhung, die für Strom und Gas in letzter Zeit erlassen worden sind. Die Politik ist also die Aufgabe überhaupt nicht los, diesen Widerspruch zu bewältigen. Er kriegt bloß eine neue Verlaufsform. Und es ist auch keineswegs so, wie es die Ideologie der Privatisierung immer behauptet, dass der Staat sich jetzt mit der Privatisierung irgendwie aus dieser Sphäre zurückziehen würde, quasi es den Unternehmen überlassen würde. Das soll man sich unter Liberalisierung ja immer vorstellen, mehr Markt, weniger Staat. Wie es jetzt im Energiesektor weitergeht, ganz im Gegenteil. Es gibt lauter neue staatliche Aufgaben und lauter neue staatliche Regulierungsbedarfe, die sich aus diesem Entschluss zur Privatisierung ergeben. Zwei Widersprüche sind es vor allen Dingen, die da zwischen Staat und Kapital ausgetragen werden. Und wie man im Ergebnis dann sehen wird, beißen sich dann beide Seiten doch wieder nicht so fürchterlich. Auch hier ist es im Wesentlichen eine Frage des Geldes und der richtigen Steuerung dieses Geldes, inwieweit die staatlichen Berechnungen aufgehen. Der erste Widerspruch betrifft den Punkt Versorgungssicherheit versus Preis. Im Energiewirtschaftsgesetz knüpft der Staat die Genehmigung der Versorgung daran, dass Unternehmen in der Lage sind, eine sichere Versorgung sicherzustellen. Und das heißt nun mal, wie kapitalistische Unternehmen so gestrickt sind, ihm ist durchaus daran gelegen, dass das große, potente, mächtige Unternehmen sein sollen. Unternehmen, die über eigene Energiequellen, sei es im Ausland oder im Inland, verfügen. Unternehmen, die eigene Kraftwerke betreiben, Unternehmen, die eigene Versorgungswege haben und die von dort her tatsächlich von der Quelle bis zum Endverbraucher die Sicherheit der Versorgung sicherstellen können. Insofern sind große Energiekonzerne, sind Monopole in diesem Bereich durchaus im staatlichen Interesse. Und mit den Konditionen, die ja für Versorgung in der novellierten Fassung des Energiewirtschaftsgesetzes formuliert hat, hat er die Konzentration des Kapitals in dieser Sphäre sogar gefördert. Als Resultat, gerade der Privatisierung und nicht im Widerspruch zu ihr, ist dann eben rausgekommen, dass in Deutschland im Wesentlichen 4 Großfirmen die Energieversorgung mit sogenannter leitungsgebundener Energie betreiben. Und das sind eben diese nationalen Champions, die Energieversorger, die von der Erzeugung über den Transport und die Verteilung bis hin zum Endverbraucher alles in einer Hand zusammengefasst haben. Soweit erstmal durchaus vom Standpunkt der Sicherheit Monopol gut. Jetzt kommt die andere Seite. Vom Standpunkt einer wachstumsförderlichen billigen Energieversorgung findet der gleiche Standorthüter die Marktmacht dieser großen Konzerne nicht so gut. Er sieht es sogar als Gefahr, dass diese Unternehmen diese Marktmacht eben dafür nutzen, wie sie es tun, um je nach ihrer Geschäftslage die Preise nach Belieben zu erhöhen. Wohlgemerkt, zum Antimonopolisten wird der Staat darüber nicht. Er macht sich jetzt eben nicht daran zu sagen, wir müssen das eben lauter Kleinunternehmen machen, die richtig schön miteinander konkurrieren können, wie sich das vielleicht der Idealist der Marktwirtschaft vorstellt, sondern er macht was anderes. Erstens unterwirft er die Preiserhöhung einer Genehmigung. Das heißt, die Konzerne müssen sich ihre Preiserhöhung erlauben lassen, beziehungsweise müssen gewärtigen, wenn sie es tun, dass entsprechende Einsprüche von den jeweiligen Behörden kommen. Wobei der Witz an dieser Genehmigung natürlich der ist, dass die Unternehmen eine staatlich definierte Gewinnspanne selbstverständlich in ihre Preise reinrechnen dürfen und sollen. Die sollen ja rentabel wirtschaften, die sollen ja Überschüsse machen, weil aus diesen Überschüssen sollen sie ja die Anlagen hinstellen und pflegen, mit denen die Energieversorgung sicher gemacht wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass der Staat auch grundsätzlich gegen die monopolistische Willkür, so sieht er es, in der Preisgestaltung vor. Und da sind die Behörden in der EU und in den einzelnen EU-Staaten auf den originellen Gedanken gekommen, dass man den Wettbewerb in dieser Sphäre dadurch fördern könnte, dass man einerseits die Energieversorger und zweitens die Netzbetreiber voneinander trennt, wenigstens rechtlich, und dass man alle Energieversorger zwingt, sich wechselseitig ihre Strom- und Gasmengen in die verschiedenen Netze einspeisen zu lassen. So, jedenfalls der Plan, soll jetzt ein Wettbewerb zwischen den Energiekonzernen um die Endkunden zustande kommen, die sich quasi über die Verselbstständigung der Netze dann ihren eigenen Versorger jeweils aussuchen dürfen sollen. Das immer mit dem Gedanken, je mehr Konkurrenz, desto niedriger Preis. Der Staat entblödet sich dabei nicht, muss man eigentlich sagen, selber sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn eine solche Konkurrenz organisieren könnte. Er denkt sich Anreizsysteme dafür aus, wie man die Konzerne dazu bringen kann, miteinander auf Grundlage der Freigabe der Einspeisung zu konkurrieren. Und das macht er dadurch, dass er, wie die Zeitung selbst zugeben, Wettbewerb simuliert, Preise definiert, die die nehmen dürfen und ihnen erlaubt, jeden Gewinn zu behalten, den sie dadurch machen, dass sie ihre Preise unter den staatlich vorgegebenen Preis senken. Die SZ formuliert das so: Mit detaillierten Untersuchungen bemüht sich die Bundesnetzagentur darum, aus den Bilanzen der Netzbetreiber diejenigen Netzkosten herauszufiltern, die sich auch unter Wettbewerbsbedingungen bei den Lieferanten ergeben würden. Auf der Grundlage simuliert ihr kompliziertes Verfahren einen Wettbewerb, der aufgrund der bestehenden Monopolstrukturen der Strom- und Gasnetze nicht existiert. Also das darf man sich jetzt unter Markt in dieser Sphäre vorstellen. Der Staat rechnet aus, wie ein Markt eventuell aussehen würde, den es nicht gibt, und schreibt dann den Unternehmen diesen von ihm selbst errechneten Markt als Bedingung dafür vor, wie sie ihre Preise gestalten dürfen. Man wundert sich manchmal ein bisschen darüber, was sie eigentlich für eine Kritik am realen Sozialismus hatten, weil so ungefähr sind die damals auch vorgegangen. Und das Dritte ist, dass das Kartellamt jetzt ausdrücklich langfristige Verträge zwischen Abnehmern und Versorgern aufs Korn nimmt und die verbieten will mit dem Argument, die würden Wettbewerb verhindern. Zitiere: Das Kartellamt hat E.ON wegen seiner langfristigen Lieferverträge für Gas eine Abmahnung geschickt. Die Maßgabe ist ein Zwischenschritt im laufenden Untersagungsverfahren gegen Deutschlands größten Gasversorger. Die in den Gaslieferverträgen von E.ON Ruhrgas enthaltenen Vereinbarungen mit Weiterverteilern verstoßen in ihrer Kombination von langfristigen Bezugsverpflichtungen und hohem Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung gegen europäisches und deutsches Kartellrecht, sagt der Chef der Kartellbehörde. Man stolpert über die Formulierung und hohem Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung. Das sagte man doch gerade, dass vom Standpunkt der sicheren Versorgung nichts schöner sein kann als ein langfristiger Vertrag, wo ein Konzern zusichert, einen hohen Grad an tatsächlicher Bedarfsdeckung dauerhaft zu gewährleisten. Die Kartellbehörde sagt nein. Unter dem Gesichtspunkt der Preiskonkurrenz ist gerade diese Bedingung eine schlechte Bedingung, die aufgelöst und zugunsten immer neu und wechselnd abgeschlossener Verträge ersetzt werden muss. Der Staat, die politische Gewalt, braucht also lauter neue bürokratische Apparate. Sie braucht eine Bundesnetzagentur. Das Kartellamt hat sich mit lauter neuen Verfahren und neuen Verhältnissen zu befassen. Neue bürokratische Apparate, die dafür sorgen, dass das von ihm installierte Geschäftsinteresse der Konzerne mit seinem Interesse an guten Preisen für die Abnehmer zusammengeht. Er schafft lauter Überwachungs- und Sicherstellungsbehörden dafür, dass die Unternehmer sich als Versorger aufführen. Und das ist naturgemäß eine Dauerveranstaltung und auch nicht irgendwann mal damit erledigt, dass tatsächlich die längst erlassenen Einspeisungsverordnungen irgendwann mal demnächst alle geltendes Recht werden. Das ist also der erste Widerspruch, sichere Versorgung versus Preise. Damit aber nicht genug. Der Staat will ja noch mehr von den Konzernen. Der will ja, dass sie quasi wirklich an seiner Stelle, das ist halt der Auftrag an deren Geschäftspolitik, die nationale Energieversorgung sicherstellen. Er will, dass langfristig, auch für die Zukunft, die Energieversorgung des Standorts problemlos klappt. Und das ist nun überhaupt nicht dadurch gewährleistet. Das war übrigens ja der ganze Ausgangspunkt, dass uns der Staat das überhaupt als eigenes Programm betreibt. Das ist nun überhaupt nicht dadurch gewährleistet, dass man das in die Hände privater Unternehmen gibt. Denn selbst wenn die an ihren Stromkonzernen, an ihren Stromkunden gut verdienen, bleibt es ja ihrer Freiheit überlassen, was sie mit den gemachten Gewinn tun. Das müssen sie ja auch nicht unbedingt in ihre bisherige Branche investieren, sondern können sonst was damit anfangen. Und das Zweite ist, dass sie ja auch einen Umgang mit den vom Staat ererbten Anlagen treiben, der jetzt auch ein wenig gegen das staatliche Interesse an flächendeckender und dauerhafter Versorgung verstößt. Es fängt schon damit an, dass der bloße Erhalt der Funktionsfähigkeit der Energieversorgung für das Kapital eine Kostenfrage ist. Die rechnen sie geschäftsmäßig durch, betrachten die Kapazitäten und Reserven, die sie bislang haben, die sie vom Staat übernommen haben, und befinden da manches für überflüssig und kostenträchtig. Außerdem sollen sie ja die Preise senken und kostengünstig rechnen. Die ganzen übernommenen Anlagen sind für sie also eine geschäftliche Manövriermasse, und die kann man ja auch erstmal verschleißen lassen, wenn man nur die Standards der Aufrechterhaltung einer flächendeckenden und immer sichergestellten gleichmäßigen Versorgung ein bisschen liberaler betrachtet. Da ist manches an überflüssiger Kostenaufwand, was früher im Staatshaushalt ein notwendiger Erhaltungsposten war. Es ist ja kein Zufall, dass damals, als dieser Stromausfall im Münsterland passierte, sofort der Verdacht auf dem Tisch war von allen Beteiligten, da hat RWE doch nicht darauf geachtet, dass die Strommasten instand gehalten werden. Ich will mich jetzt gar nicht in die Frage einmischen, ob das jetzt tatsächlich der Fall war oder nicht. Ich will nur die Frage aufwerfen, warum ist denn das jedem so klar? Ja, in gewisser Weise weiß natürlich jeder hierzulande, wie Kapitalisten rechnen, und dass kein Unternehmen einen Strommast ersetzt, wo er noch denkt, er hält auch noch ein paar Jahre. Das ist jedem selbstverständlich, und insofern kommt dieser Verdacht auf und darf dann von RWE zurückgewiesen werden. Anlässlich des Stromausfalls in New York vor 3 Jahren gab es da einen ganz interessanten Kommentar eines Experten in dieser Frage in der SZ, den ich euch nicht vorenthalten will. Der hat dazu zu diesem Blackout damals und zu der Frage, könnte sowas in Europa auch passieren, Folgendes von sich gegeben. Ich zitiere: Seit Beginn der Liberalisierung sind die Investitionen in Kraftwerke, Netze und Leittechnik um 50% zurückgegangen. Des Weiteren wurden ältere Kraftwerke stillgelegt. Hier drohen wir schon auf Reserve zu fahren, wenn die nötigen Investitionen ausbleiben. Die sichere, unterbrechungsfreie Energieversorgung in Europa ist schon heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir haben in Deutschland einen Substanzverzehr. Er stellt also einfach fest, dass die Unternehmen eben mit ihren übernommenen Anlagen so kalkulieren, wie Unternehmen das halt nun mal tun, eben als geschäftliche Manövriermasse. Und bemängelt, dass man überhaupt nicht von sich aus davon ausgehen kann, dass die Unternehmen das anders sehen. Da muss schon die Politik wieder handfest sich einmischen und von den Unternehmen fordern, dass sie da anders mit umzugehen haben.
Dazu habe ich eine Frage. Und zwar, ich will das gerade mal überhaupt nicht mehr so einleuchten. Lauda, wir sind einleuchtend, warum es notwendig ist, dass sie das Leitungsnetz vergammeln lassen. Also in der Autobranche ist doch zum Beispiel ist doch dieser Standpunkt überhaupt nicht anzutreffen. Da werden eigentlich am laufenden Band neue Hallen mit neuen Produktionsstraßen gebaut und es ist absolut traurig, dass in ihrer Produktion keine Unterbrechungen dadurch entstehen, dass ihnen die Halle zum Beispiel über der Bandstraße zusammenbricht. Insofern ist hier.
Steht das gar nicht als Einwand?
Ich dachte immer, dass man Teile des Produktionsapparats vergammeln lässt. Das ist immer erstmal ein Anzeichen von einem Schlechtgehen der Geschäfte. Das ist.
Ich habe erstmal gar nicht gesagt, dass Sie sie unmittelbar vergammeln lassen, sondern also aus dem, das Zitat sagt ja erstmal nicht, dass Sie sie vergammeln lassen, sondern dass Sie zum Beispiel einfach die Nutzungsdauer ein paar Jährchen strecken.
Wenn man von der Substanz lebt, heißt das ja man.
Das ist eine Definitionsfrage. Das ist eine Definitionsfrage, ab wann du jetzt behauptest, du würdest von der Substanz leben. Das ist ja keine technische Frage. Auch in der Automobilproduktion keine technische Frage, sondern es ist ein Verhältnis von notwendiger Technik und des dafür nötigen Aufwands.
Aber was du vergleichst, das sind wirklich zwei unterschiedlich kapitalistische Rechnungen, an denen übrigens beides mal ein kapitalistischer Irrsinn zu studieren ist. Das eine ist doch, da steht so ein Leitungsnetz, ist betrachtet, so ein Kapitalist, der das jetzt als privates Geschäft übernommen hat, als eine Investition und rechnet schlicht und ergreifend Vorschuss und Gewinn so, so rechnet der das. Wenn ihm aus seinen Preisen was zurückgeflossen ist und dieser Vorschuss bezahlt ist, ist alles Weitere, was aus dieser Investition an ihn zurückfließt, Gewinn. Und insofern ist ein Jahr länger diesen Strommast benutzen. Der Strommast ist eine automatische Gewinnquelle ohne jeden weiteren Vorschuss. Deine modernisierten Fließbänder in der Automobilindustrie, denen liegt eine entgegengesetzte Kalkulation zugrunde. Und da gibt es übrigens genau den umgekehrten Irrsinn. Da heißt die Kalkulation, um einen am Markt gültigen Preis zu schlagen. Also den Markt zu beherrschen, mehr Marktanteil zu haben oder Marktanteil zu sichern und Gewinn einzufahren, muss man die Kosten der Produktion des Autos rationalisieren. Und zwar nach Maßgabe dieser Kalkulation muss man die rationalisieren. Und wenn das Kapitalisten für erforderlich befinden, dann schmeißen sie vollständig technisch funktionsfähige Anlagen blitzartig auf den Müll. Da ist technisch gar nichts verschlissen. Ein bisschen vielleicht schon. Ein paar Jahre stehen die schon. Und machen eine Investition in neue Fließbandstraßen, weil sie damit eben diesen Kostenvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zustande bringen und die aus dem Markt schlagen und denen dann übrigens aufdrücken, dass die für ihre Produktionsanlagen die Rückflüsse nicht mehr kriegen aus dem Markt. Was ist das, wo der Marx dieses eigentümliche Wort für erfunden hat? Da gibt es einen Verschleiß, den gibt es nur im Kapitalismus, das ist der moralische Verschleiß. Das ist ein Verschleiß, der gar nicht darauf beruht, dass etwas technisch abgearbeitet ist, sondern dass es seinen Dienst am Profit nicht mehr tut. Deswegen dann auch technisch nicht mehr nützlich ist, eben als Technik eines Kapitalisten. Die beiden Kalkulationen hast du da mal kurz angesprochen. Und in beiden gibt es eben diese Sorte, wie sich eine kapitalistische Rechnung zum Gebrauchswert verhält. Bei beiden kommen interessante Sachverhalte heraus. Dann knickt halt hier mal ein Strommast um. Warum muss denn auch ausgerechnet so ein Hagelschlag die Spekulationen auf profitliche Lebensdauer von Strommasten durcheinander bringen? Den hatte keiner bestellt bei den Spekulanten. Und im anderen Fall gibt es diesen moralischen Verschleiß von Produktionsanlagen. So gesehen beides mal derselbe Grund der Rechnung, der zu diesen Verlaufsformen führt.
Der zweite Punkt ist der, auf den ich jetzt eigentlich kommen wollte, dass Ersatzinvestitionen, wenn man sie mal so nennt, in der Energiebranche, dass denen nach wie vor, und auch daran hat die Privatisierung nichts geändert, dass die nach wie vor die Eigenschaft haben, eine sehr lange und sehr kostenträchtige Umschlagszeit zu haben. Dass die Stromunternehmen zum Beispiel erstmal Kraftwerke zugemacht haben, das liegt eine ganz simple Kalkulation zugrunde. Die haben gesagt, wenn man die Strommengen auch anderswo kaufen kann, nämlich auf einer neu geschaffenen Strombörse in Leipzig, dann braucht man sie doch nicht mehr selber zu produzieren. Da verwandelt sich quasi ein Stück der nationalen Produktion, Stromversorgung in ein privates Geschäft. Und die Frage, wie viel von dieser Stromversorgung muss denn jetzt jedes einzelne Unternehmen für sich betreiben, ergibt sich nicht aus einer übergeordneten Gesamtplanung für wie viel Strom muss überhaupt als Kapazität im Lande für alle Bedarfszwecke verfügbar sein, sondern ergibt sich aus der privaten Rechnung dieses Unternehmens mit dem Verhältnis von selbstproduzierten Strommengen und zugekauften Strommengen. Das muss man, wenn das alle machen, produzieren sie tatsächlich, das ist das, was in den USA übrigens passiert, produzieren sie tatsächlich unterm Strich zumindest einen potenziellen Mangel. Weil sie alle ja davon ausgehen, dass sie von den Überschüssen was einkaufen können, die ein anderer gerade nicht produziert. Sobald dieses Verhältnis von überschüssig produzierten Mengen und jeweils gebrauchten Mengen sich nicht mehr einer bedarfsdeckenden Kalkulation verdankt, sondern dem Konkurrenzgeschiebe zwischen den verschiedenen Produzenten, gibt sich ein völlig neues Verhältnis zwischen wie viel Produktionspotenzen gibt es und wie viel jeweils verwendete Produktionspotenzen gibt es. Da haben die ganz neue Motive, zum Beispiel ein Kraftwerk zuzumachen, was vorher vielleicht, weil es eben immer nur ab und zu mal angeschaltet wird. Aber dafür war es ja bisher notwendig. Braucht man nicht mehr, weil die Strommengen kann man ja in Leipzig kaufen. Unterstellt aber nach wie vor, das ändert nichts daran, dass es nach wie vor immer objektiv betrachtet eine dauerhafte Überschussproduktion an Stromkapazitäten über den durchschnittlichen Bedarf hinaus unterstellt. So, der muss sichergestellt sein. Und ich wollte erstmal noch sagen, von den Unternehmen her gibt es keinen Grund, den sicherzustellen. Also ist es schon wieder eine Frage der staatlichen Tat, dafür zu sorgen, dass sie sich genau um sowas kümmern. Also ich komme da später nochmal drauf zurück, wenn ich was über diesen Energiegipfel erzähle, weil der Energiegipfel hat sich genau dieser Frage angenommen und da hat eben ein sehr interessanter Dialog zwischen Politik und Wirtschaft in dieser Frage stattgefunden, wo man sehen kann, dass sich diese Probleme, wie gesagt, mit Geld dann doch wieder alle lösen lassen. Der zweite Punkt betrifft, also das Erste, was ich gesagt habe, betrifft erstmal die Frage, inwieweit ist denn der schlichte Erhalt der bisherigen Ausstattung mit Anlagen von sich aus und ohne staatlichen Eingriff und Zugriff durch die unternehmerischen Kalkulationen gedeckt. Ich habe nur gesagt, die beiden stehen im Widerspruch zueinander, wie was da zusammenpasst, was nicht. Das stellt sich dann hinterher raus. Der zweite Punkt ist, solange die Unternehmen mit alten Anlagen produzieren und gut verkaufen, gibt es gerade auf der Basis des ersten Punktes, Sie haben ja einen sicheren Markt. Sie haben eine sichere sichere Abnehmer. Sie konkurrieren in dem Sinne nicht um eine Markterweiterung. Wenn Sie das übrigens tun, da werde ich dann nächstes Mal was drüber erzählen, tun Sie das ganz anders, nämlich gleich über Fusion und Übernahmen. Dann gibt es erstmal für ein Unternehmen, und das ist auch ein bisschen eine Besonderheit in dieser Sphäre, überhaupt keinen Grund, von einer alten Technologie Abschied zu nehmen, vor allen Dingen, wenn die bisher staatlich gefördert war, um sich eine neue anzuziehen. Das war schon damals, habe ich vorhin schon gesagt, bei dem Übergang von Kohlewirtschaft zu Atomwirtschaft so, dass die Unternehmen erstmal gesagt haben, was soll uns das? Die alten Anlagen funktionieren doch prima, alles klappt, warum sollen wir das machen? Und der Staat hat gesagt, er will das aber aus seinen eigenen Gründen. Das war ja damals noch die Überlegung, dass man im großen Umfang auch weg vom Öl wollte und sich mit der Atomenergie ein Stück weit souverän über den nationalen Energiemix machen wollte, von den waffentechnischen Kalkulationen, die damit verbunden waren, will ich jetzt mal ganz gar nichts sagen. Entwicklungskosten für alternative Technologien, also das, was heutzutage so der große Renner ist, Solarenergie, Windenergie und so weiter. Das mögen ja irgendwelche Techniker in irgendwelchen oder auch Vorderstuben von Großkonzernen dran rumtüfteln. Damit daraus ein Geschäft wird, ist allemal der Staat gefordert, der hinkommt und sagt, er will, dass es ein Geschäft wird und praktisch dafür sorgt, dass diese Technologie, dass aus einer solchen neuen Technologie ein Geschäftsmittel wird. Und es tut sich da überhaupt nichts. Und das Dritte, und hier kommt dann die Umweltverträglichkeit als drittes politisches Ziel des Staates rein, gilt das sowieso für alle Maßnahmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass der Betrieb von Kraftwerken nicht gleichzeitig Mensch und Landschaft ohne Gebühr vergiftet. Da gibt es von Unternehmen her auch erstmal von sich aus überhaupt keinen Grund, einen solchen Gesichtspunkt in ihre Kalkulation aufzunehmen. Wenn man Luft und Wasser als kostenlosen Abfalleimer benutzen kann, dann tun kapitalistische Unternehmen das halt. Und dazu müssen sie auch erst vom Staat gezwungen werden, diesen Gesichtspunkt in ihre ökonomischen Berechnungen aufzunehmen. Da muss man mal sagen, weil du nachgefragt hast, du verstehst das nicht, mal sagen, der Staat versteht das sofort. Der rechnet sofort damit. Und das kannst du seinen ganzen Maßnahmen entnehmen, dass er sofort damit rechnet, dass kaum gibt er diesen Geiern seine Energieversorgung in die Hände, muss er lauter Sachen machen, um sicherzustellen, dass sie erstens den alten Apparat halbwegs funktionsfähig halten, zweitens in die Sorte und in die Arten zukunftsträchtige Energie investieren, die er auf seinem Standort haben will, und drittens sich auch noch darum kümmern, dass nicht allzu viel Dreck in die Luft und in den Boden und sonst wohin gepustet wird, jedenfalls mehr, als er für den Fortgang seiner kapitalistischen Produktionsweise auf seinem Territorium für zuträglich findet. Das finden die alles völlig normal, dass Kapitalisten so rechnen, deswegen verbieten sie ihnen auch nicht, das so zu rechnen, sondern sie sagen, wir müssen Anreize dafür schaffen, damit das für Kapitalisten lohnend wird, was aus ihrer Rechnung heraus überhaupt nicht lohnend ist. Steuernachlässe, Zuschüsse und Vorschriften. Das sind so die drei Abteilungen staatlicher Maßnahmen, die da fällig sind, um dafür zu sorgen, dass die Unternehmen ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden. Und man sieht, auch nach der Seite des Haushalts wird der Staat diesen Auftrag überhaupt nicht los. Es mag ja sein, dass sich die Energieversorgung in einen Wachstumsmarkt für neue Konzerne entwickelt, aber dass der Staat dadurch Aufwand los würde in seinem Haushalt dafür, dass dieser Gewinn sich auch einstellt, das stimmt ganz sicherlich nicht. Und es gibt einen dritten Punkt, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, wo der Staat viel Wert darauf legt, dass Unternehmen sich entsprechend engagieren. gerade der bundesrepublikanische Staat hat nämlich entdeckt, dass die Produktion neuer Energieversorgungsmittel selbst eine Wachstumsbranche ist bzw. werden kann, wenn man sich da an die Spitze stellt. Die Produktion neuartiger Produktionsmittel zur Energiegewinnung sind nämlich nicht nur für den eigenen nationalen Markt spannend, sondern sind vor allen Dingen als Exportartikel spannend. Und die Förderung der alternativen Energien geschieht in Deutschland auch und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man quasi das eigene nationale Territorium als Experimentiergebiet benutzt für den Export solcher Anlagen ins Ausland. Nicht umsonst ist Deutschland inzwischen Weltmarktführer im Export von Windenergie. Steuernachlässe, Zuschüsse und Vorschriften will sagen, der Staat beauftragt sich selber damit, die Gesichtspunkte, die er an die Energieversorgung anlegt, langfristig sicher und möglichst auch noch ein wenig umweltschonend in die Kostenkalkulation der Unternehmen einzubauen. In dem Zusammenhang würde ich noch kurz auf diesen absoluten Schlager zu sprechen kommen, den sich die westlichen Nationen in dieser, mit Ausnahme der USA in diesem Fall, die westlichen Nationen in dieser Frage haben einfallen lassen. Und das ist der Verkauf von Emissionsrechten für Luftverschmutzung. Die Idee ist so schlicht wie bescheuert. Man verkauft, das war zumindest der Ursprungsgedanke, an die Unternehmen das Recht, Dreck in die Luft zu pusten. Damit macht man ihnen das Dreck in die Luft pusten teuer. Dann gucken die in ihrer Bilanz nach und sagen, oh, dann ist es doch aber für uns billiger, wenn wir stattdessen umweltschonend produzieren. Und auf diesem sehr umständlichen Weg erreicht man dann, dass sie darüber, dass sie Emissionsrechte kaufen dürfen, die Emissionen senken. Das ist der geniale Gedanke, der blöderweise nicht ganz so funktioniert, wie der Staat sich das gedacht hat. Und zwar deswegen, weil die Unternehmen erstmal den Teufel tun und diese Emissionsrechte zum Anlass nehmen, um ihren Ausstoß zu senken, sondern schlicht und einfach den Preis für diese Dinger, die inzwischen übrigens an einer Börse gehandelt werden, einfach auf die Energiepreise draufschlagen. Also sagen, wenn uns diese Rechte von Staats wegen so und so viel kosten, dann sind eben unsere Kosten gestiegen und dann steigt eben auch der Preis für den Endverbraucher. Das tun sie sehr zum Ärger der Politik, übrigens nicht nur mit den Emissionsrechten, die sie tatsächlich gekauft haben, sondern das tun sie auch noch mit den Emissionsrechten, die sie nicht gar nicht erst kaufen mussten, sondern die sie vom Staat zugeteilt bekommen haben. Und zwar mit dem interessanten Argument, dass sie doch jetzt schon bilanzieren müssten, was es sie eigentlich gekostet hätte, wenn sie die hätten bezahlen müssen, damit sie einen wirklichkeitsnahen Preis für Energie kalkulieren können auf Basis des dann eintretenden tatsächlichen Preises dieser Sachen. Äußerst kompliziert. Der Staat entsinnt solche Verfahren und will die Unternehmen motivieren, die staatlichen Gesichtspunkte in ihre Geschäftsrechnung aufzunehmen. Und alle Welt wundert sich anschließend, dass die Unternehmen mit all diesen feinen Systemen vom Staat ausgedacht genauso umgehen, wie es findige Unternehmen nun einmal tun. Woraus sich Geld machen lässt, da machen sie Geld raus, anderes unterlassen sie oder sie machen sogar aus Sachen Geld, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Das ist nun allerdings auch wiederum überhaupt kein Wunder, weil das staatliche Vorgehen in dieser Abteilung ist ja auch keine Kritik am Kapital in dem Sinne, sondern will ja ausdrücklich eine einzige Dienstleistung an dessen Rechenweise sein, und zwar eine Dienstleistung, die quasi hebelmäßig dafür sorgt, dass das Kapitalinteresse und das staatliche Interesse übereingehen. Wie dann der Dialog zwischen Staat und Kapital im Resultat aussehen, das will ich am Beispiel dieses Energiegipfels erläutern, der dann neulich in Berlin stattgefunden hat. Da waren alle Größen der deutschen Energiewirtschaft und des deutschen Energieverbrauchs geladen. Einen ganz netten. Und da hat der Bundeswirtschaftsminister eine Rede gehalten, wo er Folgendes von sich gegeben hat. Ich will, dass die Unternehmen der Energiebranche wissen, worauf sie sich bei der neuen Bundesregierung verlassen können, was unser energiepolitischer Kurs in den nächsten Jahren sein wird. Im Gegenzug möchte ich wissen, sehr wirklich, im Gegenzug möchte ich wissen, was wir an Ihnen haben, was Sie planen, worauf wir bei Ihnen bauen können. Ausgangspunkt sollte die Sicherheit der Energieversorgung sein. Ich möchte von den Unternehmen belastbare Zusagen, welche Investitionen in hocheffiziente, fossil befeuerte Kraftwerke und Netze denn nun tatsächlich realisiert werden. Wer über Strommengenübertragungen nachdenkt, darf nicht darauf hoffen, die Politik würde die großen Stromerzeuger aus der Verpflichtung entlassen, den überalterten fossilen Kraftwerkspark durch Zubau hocheffizienter Kohle- und Gaskraftwerke zu erneuern. Also ein Antrag, ein Angebot der Politik ans Kapital und ein Antrag. Das Angebot heißt, liebe Energiekonzerne, wir sagen euch, was wir vorhaben. Wir stellen eine energiepolitische Strategie vor, indem wir politisch sagen, wie wir uns den nationalen Energiemix der Zukunft vorstellen, wie wir von der politischen Seite her das Verhältnis der verschiedenen Energiearten im Verbrauch in unserem Lande gerne gestaltet hätten. Dann habt ihr Planungssicherheit, dann wisst ihr, in was ihr gewinnbringend investieren könnt, weil das wird von der Politik auch gefördert und gewollt. Und auf der anderen Seite wollen wir von der Industrie die Zusage, dass sie dann diese Investitionen freundlicherweise auch vornimmt, also das staatliche Angebot annimmt und ihre Investitionsprogramme entsprechend konstruiert. Und das lassen sich die Anwesenden dieses Gipfels auch nicht zweimal sagen. Da soll es sehr wenig kontrovers zugegangen sein, wenn man der Süddeutschen Zeitung glauben soll. Merkel hat gesagt, Zitat, der Energiegipfel soll den Startschuss für die Ausarbeitung eines integrierten nationalen Energiekonzepts geben. Und dazu meint die Süddeutsche, zumindest von der Besetzung des Gipfels her stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Es sollte ein Gipfel der Denker, nicht der Verbände werden. Das ist gelungen. Die Vorstandschefs der großen deutschen Energieversorger und einiger Ökostromfirmen sind dabei. Von Industrieunternehmen wie Daimler, Chrysler, BASF, Siemens oder ThyssenKrupp. Also das sind die Denker der Nation. Diese Denker denken halt gemeinsam und langfristig planend darüber nach, wie die deutsche Energieversorgung gestaltet werden soll. Und da wissen auch die Unternehmen, was sie von der Politik wollen und wie sie da rechnen. Ein Beispiel. RWE-Chef Harry Röls wird auf dem Energiegipfel am Montag in Berlin für das Konzept seines Unternehmens werben, in der Erwartung, dass die Bundesregierung diese Pläne bei der Erstellung eines nationalen Energiekonzepts berücksichtigt. Vor allem das kohlendioxidfreie Steinkohlekraftwerk benötige politische Unterstützung. Dabei spielte er auch auf Fördermittel bei der weiteren Forschung an. Vor allem aber werde politische Hilfe für die Genehmigung des Baus von Kraftwerken, insbesondere für Transportleitungen und Speichern, ehemals Erdgaslagerstätten, für das aus der vergasten Kohle abgeschiedene Kohlendioxid benötigt. Und die Forderung der Energiekonzerne läuft schlicht darauf hinaus, zu sagen, ja, wir werden selbstverständlich neue Kraftwerke bauen, aber erstens brauchen wir davon wieder staatliche Finanzierung und Unterstützung und zweitens wollen wir weiterhin diese Emissionsrechte kostengünstig zugeteilt bekommen weil das ist die Bedingung dafür, dass wir uns diese neuen Kraftwerke leisten können und wollen, die der Staat von uns will. Also insofern sieht man, dass Staatsauftrag und Geschäftsinteresse in Sachen nationaler Energieversorgung am Ende doch ganz gut übereinkommen. Sie kommen überein, weil die Großkonzerne, die sich da im Zuge der Privatisierung gebildet haben und die sich auch bilden sollten, eben im Wesentlichen die staatlichen Anforderungen an nationale Energieversorgung erfüllen, im Wesentlichen die Leistung erbringen, die der Staat von ihnen will, nämlich zu einer Wachstumsbranche zu werden, mit der Deutschland auch in Exportfragen reüssieren kann. Ein Fazit. Die Ideologie zur Privatisierung behauptet, dass deren Ergebnisse im Gegensatz zu dem stünden, was der Staat eigentlich mit der Privatisierung gewollt habe. Und das wird immer gebildert an der Tatsache, dass die Energiepreise nicht sinken, sondern steigen. Diese Ideologie ist aus mehreren Gründen unrichtig. Erstens will der Staat in der Energieversorgung Großkonzerne, weil die verlässliche Versorger sind. Und diesen Standpunkt nimmt er überhaupt nicht zurück, wenn er feststellt, dass die in Sachen Marktmacht ein bisschen anders mit ihren Preisen umgehen, als er sich das vorgestellt haben. Er ergänzt die Monopolbildung um Maßnahmen zur Sicherung von Wettbewerb und mit viel Staatsgeld für eine zukunftsorientierte Energieproduktion, fährt also nach der Seite hin damit fort, Energiepolitik als Haushalts- und Wachstumsförderungspolitik zu machen, jetzt eben unter der neuen Bedingung, dass er das Geschäft der großen Konzerne mit der Energie so fördert, dass deren Geschäftsrechnungen mit dem nationalen Versorgungsinteresse zusammengehen. Und das tut er, und damit gebe ich noch einen kleinen Ausblick auf das, was ich dann nächstes Mal nach außen erzählen will. Das tut er nicht bloß aus den Gründen, die ich eben angeführt habe, sondern aus noch zwei weiteren sehr gewichtigen Gründen. Erstens will er, dass die deutschen Energiekonzerne nicht nur eine nationale Wachstumsbranche sind, sondern dass die sich auch in andere, in fremde Energiemärkte einkaufen, dass sie zu den bestimmenden Energieproduzenten und Versorgern nicht nur von Deutschland, sondern ganz Europa und darüber hinaus werden. Das ist der erste damit verfolgte und auch ein Stück weit bereits erreichte Zweck. Und zweitens geht es dem Staat um den sicheren Zugriff der Nation auf Energiequellen in anderen Ländern, auf die sichere Beschlagnahme von Energiequellen auf fremden Standorten unter der Hoheit anderer Souveräne. Und da hat er die großen Energiekonzerne quasi als Auftragnehmer und Handlanger dafür ausgeguckt, und als solche funktionieren sie auch ganz gut, die quasi den Staatsauftrag an die Prospektion und Erschließung übernehmen sollen, die der Staat vorher in den entsprechenden Konzernen, entsprechenden Regierungen aushandelt. Insofern, um nochmal auf die Bild-Zeitung zurückzukommen, Sie bibbern, damit wir nicht frieren. Wenn Sie bibbern, dann tun Sie das eben für den von der Bild-Zeitung dann eben auch noch ausgeplauderten Zweck. Bis zu einer Milliarde Dollar stecken, also der Vertrag dafür, schreibt die Bild-Zeitung, erst hat Merkel mit Putin ausgehandelt für diese Neuerschließung dieses sibirischen Gasfelds. Und schreibt die Bild-Zeitung weiter, bis zu einer Milliarde Dollar stecken Wintershall und Gazprom in die Erschließung des 4000 Meter tief liegenden Erdgasfelds. Die Russen profitieren von den deutschen Ingenieurskünsten, die eine so schwierige Bohrung erst möglich machen. Ich sehe auch noch nicht, dass Ingenieurkünste auch eine Nationalität haben können, aber offenbar ist es in diesem Fall so. Und so das so ist, dazu werde ich das nächste Mal noch einiges erläutern. Es ist das perfekte Projekt, sagt er. Leiter dieses deutschen Unternehmens. Und damit spricht er die in diesem Fall tatsächlich bruchlos vorliegende Identität des Staatlichen mit dem Kapitalinteresse aus, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass wir vor Ort sind, wo die Energiequellen der Zukunft angezapft werden, dann ist es eben gut und schön und nützlich, wenn man nationale Champions hat, die über die entsprechenden national zu verbuchenden Kapazitäten und technischen Fähigkeiten, aber vor allen Dingen über die nötige Finanzkraft verfügen, dass sie auch in der Lage sind, solche Projekte im deutschen Interesse durchzuführen. So, das erstmal als kleiner Ausblick darüber, worum es das nächste Mal gehen soll, und damit höre ich erstmal auf.
Letzte Nachfrage.
Ja.
Du hast im ersten Punkt ein Argument angedeutet, warum Unternehmen nicht Strom sparen könnten. Und da hast du irgendwie gezeichnet, dass ein Grund des Umschlags gestellt wurde, aber das ist nicht in Erinnerung. Kannst du das nochmal ausführen?
Ja. Kennst du den Unterschied zwischen einem klimatisierten Computerraum und einer klimatisierten Wohnung? Einen Computerraum muss man klimatisieren, weil wenn man das nämlich nicht tut, dann fallen die Computer irgendwann wegen der von ihnen selbst erzeugten Hitze aus. Eine Wohnung muss man nicht klimatisieren, da ist es nicht bloß den Bewohner zu heiß. Das erstmal als ganz schlichtes Beispiel bezogen auf deine Frage. Insoweit die Verwendung von Energie eine technische Notwendigkeit für den Produktionsprozess selber ist, lässt sich nicht an ihr sparen. Man kann natürlich an allen möglichen Bedingungen, die für die Leute, die in diesen Produktionen arbeiten, vielleicht nötig wären, angenehm wären, also was weiß ich, an bestimmten Stellen ein bisschen mehr kühlen, an anderen Stellen vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr heizen. Daran kann man prima sparen. Aber an der Energiezufuhr für einen eingerichteten Maschinenpark, der Tag und Nacht funktionieren soll, kann man nicht sparen, weil das den ganzen Zweck der Veranstaltung in Frage stellt. Was Unternehmen ja dann übrigens auch machen, selbstverständlich machen kann, dass in dem Maße und dann, wenn sich eine solche Anlage amortisiert hat, man sie durch eine Anlage, und das heißt erstmal, dass sie ihren Umschlag in entsprechender Zeit mit den entsprechenden Rückflüssen und Gewinnen eingebracht hat, dann kann man sie selbstverständlich auch durch eine Anlage ersetzen, die mit weniger Energie betrieben wird. Das ist ja übrigens auch durchaus ein politisches Ziel, dass die Unternehmen das tun. Und die Regierung hält es auch für einen Erfolg ihrer Energiepolitik, dass die sogenannte Energiebilanz der Nation, also die Frage, wie viel Energie wird insgesamt gebraucht, um das ganze Wirtschaftswachstum anzufeuern, dass die in den letzten Jahren ständig gesunken ist. Worauf ich erstmal hinweisen wollte, ist, dass so relativ der Energieverbrauch, was Strom, Bereitstellung von Wasser, Heizung, Kochen und so weiter beim Privatmenschen sein mag, eben relativ zu dem, was sein Geldbeutel hergibt. So wenig relativ ist diese Größe erstmal für einen laufenden Betrieb, sofern es den tatsächlichen Betrieb der Anlagen angeht. Wer eine Maschine 24 Stunden am Tag laufen lassen will, in gleichmäßiger, und das gilt übrigens für etwas kompliziertere elektronische Maschinen sowieso schon gleich, der leidet schon darunter, wenn es einen kleinen Spannungsabfall gibt. Also das habe ich jetzt erstmal gemeint mit Sparen in dem Sinne, wie sich das der normale Mensch vorstellt. Dann knippt sich halt öfter das Licht aus und macht Energiesparlampen rein und dreht die Heizung nicht so hoch. Das ist einfach bezogen auf ein Unternehmen, das auf dem Standpunkt steht, zu jedem Zeitpunkt und jeder Minute soll an der Maschine gearbeitet werden. Ein sachfremder Gesichtspunkt. Noch
Nachts wird Klopf noch auf Standby
geschaltet. Ja, genau. Stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Ach, früher wurde immer von den Geschäftsführern des Stahlbetriebs bei Klöckner immer behauptet, man könnte Stahlkoffer nicht runterfahren. Man könnte die nicht zeitweilig stillstellen oder niedrig fahren. Und deswegen haben sie gesagt, müssten sie einen Dreischichtbetrieb machen. Das ist natürlich ein praktischer Unsinn. Also wenn sie wollen, können sie das alles. Das ist bloß vom Standpunkt des Umschlags geht es wirklich nicht. Im Übrigen sieht man daran auch wieder eine der Absurditäten dieser merkwürdigen Produktionsweise. Weil es ist ja für sich schon ein seltsamer Zweck zu sagen, eine Maschine soll 24 Stunden am Tag laufen. Wieso eigentlich? Unter dem Gesichtspunkt der Kosten, die anfallen, also mal ganz unabhängig von dem kapitalistischen Interesse, eine einmal vorgeschossene Kapitalsumme möglichst schnell zurückbekommen zu wollen, insofern möglichst viel Absatz in relativ kurzer Zeit zu haben. Auch ganz abgesehen von diesem Interesse fallen ja in der Tat, wenn die Unternehmen, was weiß ich, Kurzarbeit oder sonst aus welchen Gründen auch immer die Produktion einschränken müssen, zusätzliche Kosten an. Erstens für das Runterfahren, zweitens für die Wartung des Betriebs während der Nichtbenutzung und drittens fürs Wiederhochfahren. Und das ist schon allein für Unternehmen der Grund zu sagen, Kontinuität der Produktion ist eine Kostenersparnis. Also so verrückt rechnen wir.
Das Staatsziel, dass ja. Der Preis möglichst niedrig sein soll, das wird ja jetzt nicht mehr erreicht, oder wie wird es auch erreicht? Das ist nur hier, das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Weil die Preise steigen dann.
Ja, so ist es.
Und ist das jetzt einfach die Konsequenz mit, wo der Staat sagt, damit müssen wir jetzt muss man leben? Oder, ja, jedenfalls habe ich das nicht verstanden. Mhm.
Also ich glaube, die Übersetzung von preisgünstig in möglichst niedrig haut schon nicht so ganz hin. Ich habe vorhin schon gesagt, versucht zu erläutern, was der eigentlich mit preisgünstig meint. Der denkt vom Standpunkt der Wirkung des Preises auf die Kostenkalkulation von Unternehmen. Und da wird die politische Gewalt zum Beispiel hellhörig, wenn ein Aluminiumunternehmen in Hamburg sagt, wegen der hohen Strompreise in Deutschland verlagern Sie Ihre Produktion nach Dubai. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Sie dem Strompreis ja gleichzeitig die Aufgabe oder den Auftrag übertragen, sicherzustellen, dass die Unternehmen, die mit Ihnen wirtschaften, tatsächlich rentabel wirtschaften. Jetzt hat er jetzt beide Ziele in die Welt gesetzt. Und dann ist es letztlich eine Frage der politischen Definition, an welcher Stelle und an welchem Punkt der Staat oder irgendwelche staatlichen Instanzen sagen, jetzt erscheint uns das, was die Unternehmen da an Preiserhöhungen machen, tatsächlich zu sehr gegen das Interesse der vor allen Dingen kapitalistischen Nutzer dieses Preises zu sein. Weil der ganze Ausgangspunkt dieses staatlichen Ziels ja der etwas fiktive Standpunkt ist, dass der Preis, der die Unternehmen im Energiesektor zu einer Wachstumsbranche machen sollen, den sie ja auch benutzen sollen, um sich hier als Konzerne zu etablieren und dann von hier aus in alle Welt zu gehen, dass der gleichzeitig für diejenigen, die den Strom oder das Gas benutzen, eine funktionale Größe in deren Kostenrechnung sein soll. Jetzt stellt er eben an diesen Preis beide Anforderungen, die widersprechen sich. Und dann entscheidet die Politik auch quasi definitorisch, an welcher Stelle sie sagt, und das, was die jetzt an Preiserhöhungen gemacht haben, das ist jetzt aber garantiert ökonomisch nicht mehr verträglich. Dann werden Wirtschaftsminister oder Wirtschaftsminister aktiv und sagen, oder Kartellbehörden aktiv und sagen, da haben die Konzerne ihre Macht missbraucht. Aber streng genommen gibt es ja für dieses Zusammenpassen, sage ich mal, zwischen der funktionalen Wirkung des Preises für die Nutzer und der funktionalen Wirkung des Preises für diejenigen, die mit dem Strom und dem Gas Gewinn machen, sondern gar keinen optimalen Schnittpunkt, wie immer sich die VWL das vorstellen wollen. Der existiert halt einfach nicht. Es ist einfach eine politische Definition.
Okay, das verstehe ich. Aber da würden Sie aber zustimmen, dass die jetzigen Entscheidungen so auslegen, dass die Politik eben akzeptiert, dass die Strompreise oder die Wasserenergiepreise derzeit im Kreis ansteigen.
Nein, die geht ja methodisch damit um. Das wollte ich ja gerade versuchen zu erklären. Einerseits sind sie mit den aktuellen Preiserhöhungsmaßnahmen, vor allen Dingen für Gas, sind sie mit denen nicht einverstanden. Dann gibt es halt die Drohung, muss man erstmal sagen, des hessischen Wirtschaftsministers, das verbieten wir denen eigentlich. Andererseits erscheint das den politisch Zuständigen eigentlich schon fast wieder systemwidrig, einfach damit verboten vorzugehen. Deswegen sagen sie, wir müssen einen Mechanismus erfinden, mit dem quasi es im Interesse der Stromkonzerne selber ist, mit ihren Preisen runterzugehen. Und aus diesem Mechanismus haben sie eben die Trennung von Versorgung und Durchleitung ersonnen und haben gesagt, wenn wir das jetzt beschließen, dass jeder Endkunde sich seinen Versorger selber aussuchen kann und die Netzbenutzer dann um die Versorger konkurrieren müssen quasi, dann wird der Strom unterm Strich billiger. Das ist die Behauptung. Ob die sich einstellt oder nicht, steht in den Sternen, weiß ich nicht, kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Aber zumindest ist das die Idee, wir brauchen, deswegen habe ich das Zitat von gebracht, wir brauchen einen Mechanismus, der quasi Wettbewerb installiert und dadurch einen ökonomischen Zwang auf die Berechnung der Konzerne ausübt. Einer der Chefs von E.ON war das, glaube ich, hat dazu eine vom Kapitalstandpunkt aus eigentlich sehr zutreffende Bemerkung gemacht. Er hat nämlich gesagt, ja, das können Sie ja alles gerne machen, die Politiker, aber wenn wir unsere Netze für andere Einspeiser, zum Beispiel aus Frankreich, öffnen, das sind ja genauso Monopole wie wir, und dann senken die auch nicht die Preise, sondern nutzen es einfach bloß, um das Gleiche zu machen, was wir auch machen. Also hat einfach praktisch dementiert, dass diese Methode, die der Staat da sich ausgedacht hat, tatsächlich dazu führen würde, dass es irgendeine Wirkung auf die Strompreise ausgeht. Und dann wollte ich sagen, und noch ein Punkt, deswegen, sollte der Verknüpfungspunkt zum nächsten Punkt sein, dann relativiert der Staat selbst diesen Standpunkt noch an dem Gesichtspunkt, ich will doch von den Unternehmen Investitionsprogramme, die nationale Energieversorgung zukunftssicher macht. Ich will doch von denen, dass sie neue Kraftwerke bauen. Dann sagen die Unternehmer, ja, wir bauen gern liebe Kraftwerke, lieber Staat, aber dann kannst du von uns doch nicht verlangen, dass die Strompreise sinken. Also gegen die letzte Drohung von den Ländern hat, ich weiß nicht mehr, welcher Konzernchef das war, gesagt, ja, wenn der Staat das jetzt tatsächlich macht, das verbietet, dann stehen Investitionsvorhaben in Frage. Nur dann nutzen sie durchaus auch ihnen vom Staat eingerichtete Machtposition gegen ihn und sagt, das kannst du doch selber gar nicht wollen, liebe politische Aufsicht, dass wir jetzt weniger verdienen, weil dann machst du uns ja unser ganzes Geschäft kaputt und dann können wir die schönen Kraftwerke gar nicht bauen, die du doch von uns willst. So, das ist erstmal die Lage. Und da ist der Preis, der ist quasi in dieser Lage ein Gesichtspunkt, aber nicht der irgendwie maßgebende Gesichtspunkt.
Also könnte man sagen, der Staat will zwar schon den Preis gedeckt haben, aber er hat zurzeit noch kein Mittel gefunden, das zu tun.
Nein, der will den Preis gesenkt haben und er will gleichzeitig, dass mit dem Preis lauter Sachen gemacht werden, die einer Senkung widersprechen.
Das Preissenken an der Stelle, man muss sich das Verhältnis mal anschauen. Der Staat zieht sich dort allen Ernstes die Aufgabe an, gegensätzliche Interessen von kapitalistischen Konkurrenten so zu manipulieren, dass sie wie eine geplante Wachstumsmaschinerie national zusammenarbeiten. Ungefähr so ein Vorhaben ist es. Es sind auch gegensätzliche Argumente. Das preisgünstig nach der Seite der abnehmenden Unternehmen heißt, möglichst niedrige Kosten, damit wir möglichst viel Gewinn mit unserer Produktion machen können. Genau umgekehrt sieht es bei den Energieproduzenten aus. Möglichst hohe Preise, weil das macht möglichst viele Gewinne für das Energieunternehmen. Darüber setzt sich jetzt der Staat und sagt allen Ernstes, er macht sich die Aufgabe, dazwischen so etwas wie ein harmonisches Zusammenwirken, dafür steht das Wort preisgünstig, hinzumanipulieren. Und das hinzumanipulieren, das kommt daher, er will ja nicht den Schritt zurück machen und zu sagen, dann mache ich den Scheiß eben wieder als Staatsbetrieb. Sondern er will ja allen Ernstes dieses von ihm verfolgte Anliegen, dass sich konkurrierende Kapitalisten sich wechselseitig um den Profit streiten, dass die wachstumsmäßig wie ein paar Brüder zusammenarbeiten. Das will er ja staatlich gewährleistet haben, dass das denen von ihrer Kostpreis-Profitrechnung als das Allergelbeste vom Ei erscheint. Da kommen die Erfindungen her, wie das überhaupt das Gewinnbringendste dann sein soll, abnehmenden Unternehmen einen kostengünstigen Strom zu liefern. Und wie es für die Abnehmer das Gewinnbringendste sein soll, einen möglichst hohen Strompreis zu bezahlen. Die Rechnung gibt es ja auch. Ne? Hoher Strompreis bringt unsere deutschen Unternehmen, also sowas gibt es auch als Stellungnahmen der Politik, bringt unsere Unternehmen ganz marktwirtschaftlich dazu, irre energieeffizient zu werden. Der Preis als Belehrungsinstrument für Energiesparmaßnahmen im Unternehmen. Allen Ernstes, das ist das Kunstwerk, an dem die da, die Politik sagt immer, die Stellschrauben stellt.
Nochmal anders. Der Gedanke, der Staat möchte das gerne, hat bloß noch kein Mittel gefunden, ist aus folgendem Grunde, passt da aus folgendem Grunde nicht. Wenn der Staat wirklich nicht will, dass Leute in dieser Gesellschaft irgendwas nicht machen, dann verbietet er ihnen das. Und wenn sie das dann trotzdem machen, dann kommen sie ins Gefängnis. So. Das ist so. Jetzt sagt er doch an der Stelle gar nicht, die Energiekonzerne dürfen die Preise nicht erhöhen, sondern ich lege als Staat, also das hat es ja früher sogar auch mal in westlich-kapitalistischen Staaten gegeben, da hat der Staat einen Brotpreis fixiert. Hat er gesagt, Brot kostet bei uns im Lande so und so viel, Punkt. Und alle Bäcker, die dieses Brot backen, die backen das entweder zu diesem Preis oder sie sind keine Bäcker. Das sagt er ja gar nicht. Sondern er sagt, der Preis soll eine freie Kalkulationsgröße der neu eingerichteten Energiekonzerne sein. Weil der ist doch ein Hebel für deren Wachstum und deren Aufbau als eine nationale Wachstumsbranche, die darüber übrigens auch die Mittel besorgt, nicht nur in Inland zu investieren, sondern auch nach außen tätig zu werden. Das sollen Sie bitteschön durch geschickte Kostenkalkulation und geschickte Anwendung des technischen Fortschritts verbinden mit der zusätzlich von Ihnen verlangten Funktion, Preise zu machen, die alle anderen Wirtschaftssubjekte in Ihrem ökonomischen Tun beflügeln. So, ja, wenn man sich eine Frage so stellt, dann ist es auch kein Wunder, dass man sie nicht beantworten kann, weil man hat sie ja eigentlich schon beantwortet. Also der hat noch kein Mittel, das Mittel, was er hätte, will er nicht anwenden. Und die Mittel, die er anwendet, zielen gar nicht auf irgendeine absolute Preissenkung, sondern zielen auf den Gesichtspunkt der Verträglichkeit der Energieproduktion als Wachstums- und Beschlagnahmebranche und der gleichzeitig damit zu sichernden nationalen Wachstumsfunktion von Energiepreisen. So, das System hat er jetzt installiert und das macht er dann halt so.
In Bremen gibt es ja auch ein privatisiertes Energieunternehmen, diese SWB, die auch in schöner Regelmäßigkeit die Preiserhöhung so durchgezogen haben. Da haben sich ja einige Bürger zusammengefunden und haben gesagt, diese nochmal wieder eine saftige Preiserhöhung, die ist nicht legitim, wir ziehen vor Gericht. Und das war eine richtungsweisende Entscheidung, ich meine, die beleuchtet auch diesen Widerspruch, den wir gerade da entwickelt haben. Das Gericht hat nämlich gesagt, ja, das stimmt, diese Preiserhöhung ist nicht legitim. Die Begründung fand ich klasse, weil es nämlich diese Preiserhöhung nicht ordentlich begründet ist. So, und durchschaubar und kam auch her. Ich habe das jetzt einen Moment lang rein, also als ich das damals gelesen habe, rein in die Richtung aufgelöst, naja, dann werden sie schon eine Begründung nachschieben und die Preiserhöhung begründet dann doch machen. Aber das finde ich jetzt nicht ganz korrekt. Und zwar deswegen, weil sie durch dieses Unternehmen, ja durch die richterliche Entscheidung erinnert worden ist daran, dass ihr so eine Kartenscheißmaschine habt. Das ist eine nationale Entscheidung und ihr seid auch ein nationales Unternehmen, das über einen Monopolpreis genügt. Und die Politik jetzt in Form des Gerichts hat ihm bedeutet, dass das nicht dafür steht, dass man alles da treiben kann, was man nur so möchte, und dass sie gefällig sind, bevor sie jetzt wieder an die Öffentlichkeit treten, sich das verdammt nochmal genau überlegen sollen, mit welcher Begründung sie welche Prozentzahl dahin schreiben.
Ich will noch mal was zur Begründung von Preisen sagen.
Okay.
Ja, was in dem Zusammenhang auch noch mal ein bisschen erhellend ist, bezogen auf das Programm, was der Staat sich da vorgenommen hat. Also der einzige Grund für einen Preis, den es gibt, ist, man nimmt, was man kriegen kann. Das ist halt der kapitalistische Grund für einen Preis. Jetzt sagt, wie du ganz richtig ausgeführt hast, das gilt, sagt der Staat, diese Preisbestimmung, die hat die einzige Preisbestimmung ist, die es ökonomisch gibt, die gilt im Energiesektor nicht. Wir wollen quasi sowas wie eine Verdoppelung der Preisbildung. Und das machen sie übrigens auch tatsächlich. Die lassen sich von den Energieunternehmen deren Bilanzen vorlegen, deren Kostenkalkulationen, und gehen quasi vom staatlichen Standpunkt aus die einzelnen Kostenfaktoren durch und sagen, finden wir die berechtigt. Und diese Verdoppelung des Preises, in einmal ist es eine Kalkulation des Kapitals mit Kosten, Gewinn und Markt, mit den drei Faktoren, versucht der Staat tatsächlich mit seinen ganzen behördlichen Veranstaltungen in dem Sinne zu verobjektivieren, wie du das gerade gesagt hast. Er gesteht dem Kapital in diesen Rechnungen sämtliche Gesichtspunkte zu, die Kapitalisten beim Kostenrechnen haben. Sie müssen Rückstellungen bilden, sie müssen Ersatzinvestitionen tätigen, sie müssen natürlich ihre Kosten decken, niemand verlangt von ihnen Preise, die Kosten nicht decken, und sie haben das Recht, gesetzlich festgeschrieben, auf eine bestimmte Gewinnrate. So, und dann haben sie tatsächlich diese Kostenrechnung in all ihren Faktoren und in all ihrer, wie jeder vom Finanzamt weiß, dann gewissen kapitalistischen Beliebigkeit, dann haben sie diese Rechnung dem Staat vorzulegen und der guckt sich das dann im Zweifelsfall an und sagt, was ihr da für Rückstellungen reingesteckt habt, das entspricht gar nicht dem wirklichen Wert, wir sind Buchprüfer, ne? Das entspricht gar nicht dem wirklichen Wert eurer verschlissenen Anlagen, da habt ihr den Kostenfaktor, habt ihr gar nicht. Also so geht dieses staatliche Interesse, was du gerade gesagt hast, die Vereinbarung, so geht das praktisch mit diesem behördlichen Aufwand, die praktische Übereinstimmung von berechtigten kapitalistischen Vorschuss- und Gewinnrechnungen und nationalen Gesichtspunkten, der damit befriedigt werden soll. Es gab neulich einen lustigen Streit, ich glaube, das war wieder RWE, ich weiß es aber nicht genau, zwischen der RWE und irgendeiner staatlichen Instanz mit der Kartellbehörde, die RWE vorgeworfen hat, dass sie für die übernommenen Stromleitungen in der DDR eine viel zu hohe Kapitalgröße eingesetzt hätten und dass sie deswegen sich viel zu viel Gewinn berechnet hätten. Und dann war der Energieversorger ganz empört und hat gesagt, das sei eine Diskriminierung der Ostdeutschen. Ein etwas sachfremder Anlass. Aber solche Streits kommen dann dazu. Ist dieser Posten in der Bilanz wertmäßig richtig eingesetzt? Darf sich das Kapital für deren Ersatz als Kapitalvorschuss und zu ersetzende Größe so viel reinschreiben? Und berechtigt sie das zu einem prozentualen Gewinn von so und so viel Prozent? Ja oder nein? Das muss dann übrigens auch ein Gericht entscheiden, weil der Sache nach lässt sich das ja auch gar nicht entscheiden.
Da kommt ja dann auch wirklich das Besondere an diesen Unternehmen zustande, dass die nicht bloß lauter Gründe für Preise und Profite haben, sondern wirklich lauter Rechtsgründe für Preise und Profite. Also dieser erwähnte Dialog zwischen Geschäft und Politik, der läuft so. Weil der Staat zu den Kalkulationen von denen als Auftragnehmer, also von den kapitalistischen Kalkulationen, von denen als Auftragnehmer seiner politischen Interessen am Energiegeschäft verhält, waren die das Umgekehrte. Alle ihre Kalkulationsgrößen ventilieren sie als Rechtsgründe dem Staat gegenüber, etwas zu verlangen. Also wenn die investieren, dann haben sie ja Recht auf Subventionen. So argumentieren die.
Also insofern betätigen die sich auch schon längst als nationale Institutionen. Ne? Das hat man diesen Energiegipfel nochmal gesehen. Also die sind ja nicht nur vom Staat beauftragt, sondern sie betätigen sich auch als vom Staat beauftragte Instanzen, als privates Kapital, die aus der Funktion, die sie für die nationale Energieversorgung wahrnehmen, Rechte ableiten auf staatliche Unterstützung für ihre Geschäftstätigkeit.
Okay. Sonst bei anderen Unternehmen ist der Rechtsgrund für einen Preis und für einen Gewinn, dass man der Unternehmer ist, dass man der Eigentümer ist. Es kommt wirklich diese Besonderheit auf, dass die noch viel detailliertere Rechtsgründe für Preise, für Kostenbestandteile und so weiter haben. Das sind nämlich die Verhältnisse mit dem politischen Herrn.
Das schließt von daher ja unmittelbar an, an den freundlichen Dialog, den Margret referiert hat, ja, von Frau Merkel mit dem Herrn. Sie hat gesagt, hier, wir haben Angebote an euch. Profitgarantie, aber das kann nicht nur ein einziges Nehmen sein. Mhm. Und das Gleiche sagt jetzt das Gericht.
Ja. Sagt das Gericht und hat auch dieser RWE-Fuzzi, der zitiert wurde, auf seine Weise gesagt, natürlich bauen wir emissionsfreie Kohlekraftwerke, Doppelpunkt, das kostet so und so viel Subvention.
Ja.
Das Verhältnis in diesem Dialog ist doch, dass sie ein Geschäft im Prinzip, also dass ihnen ein Geschäft mit Gewinn auch garantiert ist, und der Staat legt ihnen lauter Pflichten auf. Und sie verweisen im Dialog mit dem Staat auf das Erfüllen der Pflichten, als daraus erwachsen ihnen Rechte zu noch mehr Gewinn.
Das ist, also wie der Strompreis übrigens in dieser ganzen, auf diesem ganzen Energiegipfel vorkam, ist auch ganz lustig. Steht irgendwie in einem SZ-Artikel, ach ja, über die Preise ist gar nicht mehr groß debattiert worden. Da ging es eigentlich nur um neue Kraftwerksbauten. Und dann steht hier, dem Gipfel könnte die Zusage für neue Kraftwerksbauten zumindest zu einem symbolischen Erfolg verhelfen. Kraftwerksneubauten könnten sowohl die Strompreisdebatte als auch die Angst vor Versorgungsengpässen entschärfen. Sehr kompliziert ausgedrückt heißt das, die Unternehmen sagen, wir machen neue Investitionen und bauen neue Kraftwerke, lieber Staat, und dafür hör du gefälligst auf, uns dauernd mit deinen Anforderungen auf Preissenkungen zu nerven.
Der Sache wirklich was Erpresserisches.
Ja.
Und man merkt, wenn Kapitalisten den Staat erpressen, heißt das gar nicht gleich Nötigung, und der wird eingestuft. Sondern Energiedialog.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Interesse und legitimem Interesse. Ne?
Ja.
Was gibt es noch? Erstens zahlen die sowieso andere Preise. Zweitens gibt es in aller Regel zwischen den Energieunternehmen auf der einen Seite und den großen Verbrauchern Sonderverträge, Spezialverträge, wo die sowieso die Preise unter sich dann ausmachen. Und drittens gibt es ja in der Tat, das habe ich an diesem Aluminiumwerk versucht zu erläutern, gibt es durchaus die Beschwerde von Großunternehmen, dass insgesamt der Strompreis in Deutschland zu hoch wäre. Und der Umgang der Politik mit dieser Beschwerde sind meines Erachtens die Fälle, die ich dann aufgezählt habe. Inwieweit der Staat diesem Ansinnen Recht gibt und inwieweit das dann denen überlässt, es unter sich auszumachen, ob sie dann von den Sondertarife für ihre jeweiligen Versorger bekommen. Und im Übrigen muss man ja sagen, dass diese Auflösung der Gebietsmonopole nach der Seite der Erlaubnis in Anführungsstrichen an die Einzelkunden, sich den Versorger selbst zu suchen, natürlich für den einzelnen Normalverbrauchern ein ziemlicher Unsinn ist. Für die großen Strom- und Gasverbraucher ist es keineswegs eine gleichgültige Sache, sondern tatsächlich ein Angebot. Also die sind dann tatsächlich, wenn sie große Verbraucher sind, haben dann selber so viel Marktmacht mit ihrer Nachfrage, dass sie dann durchaus auch an einen solchen Stromkonzern rantreten können und sagen, übrigens, wenn du für mich nicht die Preise senkst, dann gehe ich zum anderen. Aber mach das mal.
Guter Tipp. Sehr guter Tipp.
Also insofern, das war ja auch eine der interessanten Nebenbei-Mitteilungen des Energiegipfels, hat man zwar erfahren, welche erlauchten Herren und Damen da alle eingeladen worden waren, also die Spitzen der deutschen Energiewirtschaft und die Spitzen der deutschen Unternehmen, die großen Konsumenten in Anführungsstrichen sind, dass die beiden Gruppen sich fürchterlich gestritten hätten auf diesem Energiegipfel, hat man aber eigentlich nicht vernehmen können. Das liegt eben an dem, was ich gesagt habe. Die werden sich schon irgendwie handelseinig werden. Wenn dann gibt es dann die gemeinsame Front von Großabnehmern und Produzenten gegenüber dem Staat, der soll doch in größerem Umfang die Kosten für neue Anlagen und sonst was auf seine Kappe nehmen, damit die Preise für die Endverbraucher in dieser Abteilung nicht so hoch ausfallen. Bitte?
Damit auch die objektive Schranke für Preiserhöhung. Weil diese Alternative besteht. Ne?
Ja, es gibt eine weitere objektive, in Anführungsstrichen, Schranke für Preiserhöhung und die liegt dann, wenn sie eintritt in der Wirkung, die diese Preiserhöhung tatsächlich auf das gesamte Wachstum hat. Die gibt es sowieso immer. Also der letzte Einbruch beim Ölpreis war einfach die Konsequenz der Tatsache, dass die Weltwirtschaft in die Krise gekommen ist und dann tatsächlich der Energieverbrauch zurückgegangen ist und auch die Konzerne schlicht und einfach weniger abgesetzt haben. Die Schranke gibt es immer, aber so weit will es der Staat ja gar nicht kommen lassen.